Gottes gehen heute Morgen und ich freue mich, die Heiligkeit Gottes, die Furcht Gottes, die Liebe Gottes ist mitten unter uns. Wir wollen uns einfach Zeit nehmen und heute Morgen Gott loben und preisen. Halleluja, preist dem Herrn. Wir stehen auf und wir weihen diesen Tag dem Herrn, wir haben es schon gemacht. Und ich möchte euch weiter einladen, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, sagt dem Heiland Hallo. Begrüßt den Herrn Jesus, redet mit dem Herrn Jesus. Ich denke, das ist ganz arg wichtig. Bevor wir mit irgendjemand anders reden, sollten wir mit Gott geredet haben. Und dann kann man mit den anderen ganz anders sprechen. Dann kann man andere ermutigen, kann man andere aufbauen. Preis Gott. Ich denke, es ist eine schöne Sache mit unserer Gebetsecke. Jemand hat heute Morgen mir sogar Kniebänke gebracht, 2 Stück. Also wir werden das schon hinbekommen, eine schöne Gebetsecke. Wir wollen den Herrn anbeten. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass wir dich heute Morgen loben dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dich begrüßen dürfen, jetzt auch ganz neu wieder in dieser Gemeinde, in diesem Gottesdienst. Du bist mitten unter uns. Amen. Den Herrn und erhöhen den Herrn und rühmen den Herrn. Halleluja, Herr, du kamst vom Himmel herab, hast dich gedemütigt und hast uns erhöht. Halleluja, deine Demut ist unsere Erhöhung, deine Erniedrigung. Halleluja, ich preise dich, Gott. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich. Halleluja, preis Gott. Halleluja, preis den Herrn, deinen Erlöser. Preise ihn, preise ihn, preise ihn, preise ihn. Halleluja, Halleluja, Gott, du bist da. Mitten in deinem Volk, wir erheben dich, wir rühmen dich. Urabalina mukala edesidurashiti. Sei erhoben, o Herr. Du lebst, Herr Jesus. Du bist der Lebendige. Bevor wir weiter Gott loben und preisen, ihn anbeten. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Ich mag ihn. Du auch? Ich liebe ihn. Meinen Vater, meinen Gott, meinen Heiland.
O zögere nicht, den Weg zu gehen, der dir vorherbestimmt. Lass auch der Träne freien Lauf, die von der Wange rinnt. Bleib dir stets treu, wenn dir auch nicht danach ist. Zeig dem Nächsten nicht dein Leid, wenn du auch traurig bist. Blick immer vorwärts, nie zurück. Sei froh und dankbar für jedes Geschick. Sei tapfer und mutig, wenn Gefahr dir droht. Der Herr wird dir beistehen in aller Not. Als strahlendes Licht geh allen voran, dann wirst du ein Überwinder auf deiner Bahn.
Halleluja. Geh vorwärts mit dem Heiland. Wir singen weiter. Dran. Jörg, das ist für dich, zu deinem Geburtstag gestern. Hat sie heute Geburtstag? Ja gut, aber er hat Geburtstag gehabt, unser Kinderonkel. Und Jörg, das ist für dich, immer bist du Herr bei mir. Die Hand liegt auf mir, deine Hand, Herr. Herr, du trägst uns, unser Kinderonkel wird vom Herrn durchgetragen. Und wir segnen Jörg jetzt ganz besonders. Vater, schenk ihm viel, viel Kraft und Gnade für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sogar. Halleluja. Du sollst noch ein langes Leben vor dir haben. Die Hand des Herrn soll dich tragen. Der Herr soll dich umgeben von allen Seiten. Gestern haben wir an deinem Geburtstag vom Habakuk gesprochen. Habakuk heißt Umarmung. Gott umarmt dich. Gott trägt dich, Gott führt dich. So, und sei gewiss, die Hand Gottes ist auf deinem Leben. Und die anderen natürlich kriegen es auch mit. Gott ist ein guter Gott. Amen. Wir singen noch, Jörg, speziell für dich, nur den Chorus. Das ist dein Chorus für das kommende Jahr. Du brauchst diese Gnade Gottes, dass Gott dich durchträgt mit deiner Frau zusammen. In all den schwierigen Stunden, Gott sagt, ich will dich nicht verlassen. Ich will nicht von deiner Seite weichen. Ich will immer der gute Vater sein für dich, mein Kind. Und natürlich für deine Schwester auch, deine Frau, deine Schwester. Die ist deine Schwester, nimm sie als deine Schwester an. So geschwisterliche Liebe. Gott trägt uns. Herr, du umgibst den Jörg jetzt von allen Seiten. Wir sind froh, dass wir wieder von unserer Dünenwanderung Elbtal zurück sind. Wir sind gut angekommen. Ich möchte 3 Zeugnisse Wir fangen bei der Irma an. Wie war es? Hat es dir gefallen? War es gut? kannst du vielleicht, komm, die drei Schwestern, Beate und dann, na, fällt mir der Name nicht, ich weiß, wie du heißt, Hedi, kommt ein, ganz schnell ein paar Zeugnisse. Einige haben uns überrascht. Bernhard, du wolltest nur einen Tag bleiben und bist gleich drei Tage geblieben. Aber komm, wir wollen von dir auch ein Zeugnis hören. So, die, wo dort waren, sind gesegnet worden. Und deshalb, ich möchte euch Mut machen schon fürs nächste Mal. Appetit fürs nächste Mal. Es war eine gute Zeit.
Ja, ja, es war eine wunderbare Zeit der Gemeinschaft, anderen Tiefe und Nähe kennenzulernen, auch Auseinandersetzungen auszuhalten, sich zu überwinden. Und die anderen auch im Mittelpunkt sehen, stehen und sich herauszunehmen, das war wunderbar. Auch sich zu überwinden, in die Wüste zu gehen und dann wieder zum Tauchen und Wasser und die Natur, wunderbar. Aber die Gemeinschaft, dass alle gleich sich einig geworden sind, ohne Streitereien, ohne Auseinandersetzungen, sondern eine Einheit gebildet haben, das hat mir sehr gut getan und sehr gut gefallen.
Dankeschön. Im Grunde genommen hat es schon fast alles gesagt. Das Wort Gottes hatten wir drüben, haben wir auch hier. Und die Eröffnung, was da drüben stattgefunden hat, eröffnet wurde, wird hier weitergetragen.
Vielen Dank. Und das war gut alles und überlebt.
Es war, alle müsst ihr euch überlegen, nächstes Jahr mitzukommen. Es war mehr wie gut.
Amen. Dankeschön. Edi, waren alle gehorsam und folgsam? Hat es geklappt?
Ja, also ich finde auch, es war eine rundum gesegnete Zeit, also vom einmal das Wort, die Wortverkündigung von Johannes, dann das schöne Essen von Peter, dann die Ausflüge am Elbufer hin und her und Schwerin, eigentlich alles wunderbar. Und ja, der Herr war einfach wirklich gut zu uns und hat uns gesegnet. Und auch die Gemeinschaft fand ich auch natürlich sehr gut.
Das ist Freizeit, freie Zeit. Aber so viel Freizeit haben wir gar nicht gehabt. Das ist das Schlimme dabei. Ich habe gedacht, ich mache Siesta, aber mittendrin wache ich im Traum auf, es ist 3 Uhr, du hast einen Termin, du musst im nächsten Zug umsteigen. Okay, und du wolltest gar nur einen Tag bleiben, aber aus einem Tag sind gleich 3 Tage geblieben.
Ich hatte so überlegt, fährst du nicht? Eigentlich kennst du ja fast niemanden. Dann habe ich mich dann durchgerungen und muss sagen, es war eine prima Sache, ein gutes, auferbauendes Wort, eine schöne Gemeinschaft, obendrein das schöne Umfeld, die Natur, es war eine feine Sache. Ja.
Dankeschön. Okay, Gott war gut zu uns und ich muss euch sagen, schaut mich an, die Sonne hat mich geküsst. Die hat mich so lieb gehabt auf dem Schweriner See und also ich dachte, ich brutzle langsam. Aber wir haben auch gute Gespräche gehabt, auch auf dem Schiff. Eigentlich das ganze Deck haben wir dann schließlich beherrscht. Die Schwestern auf der Seite und die Brüder auf der anderen Seite. Und wir haben missioniert und evangelisiert und das war prima. Also das war nicht umsonst. Und das Schöne dabei war, wie Gott manchmal führt. Da war ein Herr bei uns, saß bei uns. Das war für mich so merkwürdig. 77 Jahre alt, dieser alte Knacker. Ich will es nur sagen, Atheist, es gibt keinen Gott. Wir fingen das irgendwie so langsam an und dann stellt sich raus, seine Enkelin ist in der Elim-Gemeinde in Hamburg getauft worden und die missioniert und betet, dass der Opa sich bekehrt. Und der Enkelin läuft er weg und dann saß er bei uns so eingekeilt, er konnte nur ins Wasser springen. Er konnte nicht aufstehen, er musste an uns vorbei. Und er blieb sitzen bis zum Schluss. Und dann haben wir gesagt, wir sehen uns im Himmel wieder. Dann sagte, wer weiß es? Gott weiß es. Weißt du, da ist nichts umsonst, nichts vergeblich. Und jeder Schritt, jede Handlung ist nicht umsonst. Also wir leben von Gott geplant. Okay, heute Morgen wollen wir noch was Gutes tun. Wir haben einen junges Baby, wir haben Geburtstagskinder gefeiert. Und ich möchte Elias dem Heiland weihen. Elias, ein schöner Name. Und ich darf jetzt Mutter und Vater bitten, mit nach vorne zu kommen. Und wir werden diesen jungen Elias segnen, dem Heiland zur Verfügung stellen und sagen, Herr, mach du aus dem Elias einen richtigen Elia. Und das ist unser Gebetsanliegen. Und die Eltern haben nicht umsonst diesen Namen gewählt und wir wollen segnen. Wir stehen auf und ich möchte euch einladen und das kleine Baby dem Herrn weihen. So, meine Lieben, haben wir alle angefangen. So klein, so hilflos, so schwach, so gebrechlich. Darf ich das Baby kriegen? Okay, ich hoffe, dass ich das noch kann. Ja, wir 11 Enkel selber. Oh, guck mal, wie schön dieser Elias ist.
Lieber Heiland, ich möchte den Elias dir weihen und dir zur Verfügung stellen. Und die Gemeinde betet mit für den Elias. Und die Gemeinde segnet den Elias. Und nicht nur den Elias, sondern auch die Eltern. Heiland, du hast dieses Kind als eine Gabe, als ein Geschenk gegeben. Und Kinder sind eine Gabe Gottes. Vater, ich segne den Elias und ich möchte den Elias jetzt ganz besonders dir anvertrauen. Herr, trag ihn durch all die Stürme und Krisen des Lebens. Herr, du bist der Anfänger und Vollender auch seines Lebens. Wir haben alles so angefangen und du hast alle bis hierher geführt. Und jetzt segne ich jetzt den Jungen, segne ich die Eltern. Und ich möchte, liebe Schwester, dieses Kind in deine Hände legen. Die Mutter bestimmt den Glauben. Die Mutter erzählt die Geschichten vom Heiland. Die Mutter ist es, die das ausgetragen hat. Du hast das Baby unter dem Herzen getragen. Jetzt trägst du das Baby auf dem Herzen. Und ich lege das in deine Hände und Gott möge dir viel Weisheit geben, dass du den Elias zu einem wirklichen Elia machst. Ein Kämpfer Gottes. Einem, der sogar Zeichen und Wunder wirkt. Ja, und der Herr möge dich, Mutti, ganz besonders segnen und dich zu einer Mutter machen, denn es heißt immer wieder, die Hand, die die Wiege schaukelt, die schaukelt auch die Welt. Deine Hand soll Gottes Hand sein. Und ich lege jetzt ganz bewusst diesen Jungen in deine Hände und ich segne auch den Vater, denn die Familie gehört zusammen, auch hier an dieser Stelle. Lieber Heiland, segne jetzt den Vater, die Mutter und den Elias ganz besonders und gib ihnen viel Gnade, dass auch der Vater jetzt ihn unter der Furcht und Leitung Gottes erzieht. Und lieber Bruder, du hast jetzt Sorge, nicht nur für die Mutter, sondern auch für den Jungen. Und Gott möchte dich segnen. Bleib mal vorne. Ich will dem Elias ein Bibelwort geben. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass du noch was sagen sollst. Ja. Und ich gebe ein Bibelwort. Elias, aus Psalm 37, so leicht zu merken, 37. Bleibe fromm, was es auch immer heißt, und halte dich recht, denn solchem wird's zuletzt wohlgehen. Und das möchte ich mitgeben, diesen Spruch von heute. Einfach, der Elias soll fromm bleiben. Und ich salbe ihn noch mit Öl und segne ihn und schenke den Segen Gottes, vom Haus Gottes, einfach den Segen weiter. Lieber Heiland, du segnest den Elias jetzt ganz besonders und du salbst ihn. Und die Salbung soll von dieser Stunde an über sein Leben sein. Und ich salbe auch die Mutter und den Vater. Die Familie geht jetzt unter der Salbung Gottes nach Hause. Bleibe fromm, bleibe gläubig, bleibe stark, bleibe im Heiligen Geist. Gott möge dich jetzt segnen und euch alle zusammen. Und natürlich die Großeltern. Die Mutter kommt jetzt auch irgendwann oder ist sie schon da? Die kommt auch von der Ukraine oder von der Ukraine. Die Oma will auch das Baby sehen. Okay, Gott segne. Und die Gemeinde sagt, der Herr segne dich, Elias. Amen. Gott mit euch. So, wir singen weiter. Preisen den Herrn. Beten den Herrn noch an. Haben wir noch einen Chorus, Cornelius? Zusammen, Amen. Amen. Lasst uns Platz nehmen und ich darf die Schwester bitten, komm, du hast was auf dem Herzen. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen zu dem Elias, als ich habe erfahren, dass die Mutter ins Krankenhaus eingeliefert wurde oder hingebracht wurde, 13 Uhr, aber ich habe erfahren, um 16 Uhr, er ist hier im Gottesdienst. Wir haben gebetet und 16.30 Uhr ist der Elias gekommen, so schnell geht es. Und alles wunderbar und gut geklappt. Das erste Kind ist immer so eine schwierige Geburt und der Erstgeborene. Aber Gott möge ihn segnen, ganz besonders. Du hast noch was auf dem Herzen.
Ja, Steven Uck war ja hier und da war ich bei dem Gottesdienst, wo die Gaben aktiv werden sollten. Und da muss ich jetzt eine kleine Vorgeschichte erzählen. Vor 3 Jahren, da konnte ich plötzlich nicht mehr richtig essen. Und dann habe ich den Herrn befragt, weil es nicht wegging. Und dann bekam ich dieses Wort, du wirst nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und dann habe ich das proklamiert. Vielleicht 2 Jahre und voriges Jahr, also vor einem Jahr, hatte ich dann einen Krebsbefund und ich konnte gar nicht in eine Reihe kriegen. Gott hat mir nämlich die Heilung zugesagt für meine Bauchspeicheldrüse, die nicht mehr gearbeitet hatte. Und jetzt habe ich das weiter proklamiert in unserem Haus zu Hause als unsere Tochter, also als ich aus der Klinik kam, nach der OP, überall ist bei uns dieses Wort im Haus zu finden, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und als ich hier an dem Abend war, wo die Gaben betätigt wurden, und da hat Pastor Matutis dann noch gesagt, wen das betrifft, du wirst nicht sterben. Und ich konnte erst gar nicht so richtig, weil eine andere Formulierung ist. Ich habe es ja immer proklamiert, 3 Jahre lang, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und jetzt zu Hause wurde mir das dann bewusst, das sagt dir der Herr, du wirst nicht sterben.
Amen. Preis Gott, und nimm mit nach Hause. Du wirst die Werke des Herrn verkündigen. Und den Anfang hast du jetzt gemacht. Den Anfang hast du jetzt gemacht. Preis Gott. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Mein Thema ist heute Morgen, du hast dein Schicksal in deiner Hand. Provokativ, herausfordernd, passt es vielleicht für manche Formel zuerst einmal nicht. Weißt du, der Formel möchte, dass immer der Herr alles in der Hand hat. Aber hier, meine Botschaft ist, du, ich, wir, sie es. Wir haben unser Schicksal in unserer Hand. Bist vielleicht erschrocken jetzt und sagst ja, was kommt jetzt? Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Denk drüber nach, hast ja von diesem Zeugnis gehört. Immer proklamieren, sich nicht aufgeben, nicht resignieren, nicht mutlos werden. Du hast es in der Hand. Gott hat die Verheißung gegeben. Was machst du daraus? Aber zuerst einmal, bevor ich Gottes Wort bringe, lade euch alle ganz herzlich ein. Ich lade euch eine halbe Stunde früher ein. Zum Gebet, zum Beten. Gott zu suchen, mit Gott zu reden. Wir haben, das ist schon so eine schöne Kniebank. Und wir wollen also auch da einfach Gott suchen. Weißt du, Gott will gesucht werden. Er sagt, suchet mich, so werdet ihr leben. Sucht mich. Fang an, Gott zu suchen und du wirst ihn finden. Dein Retter, dein Heiler, dein Befreier, dein Erlöser. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Wenn du Gott suchst, wirst du alles finden, was du brauchst. So, das nur nebenbei. Jeden Freitag, jeden Samstag. Und das ist nicht nur für Sonntag, diese Gebetsecke. Diese Gebetsecke, wir werden einrichten, dass sie nonstop benutzt wird. Und vielleicht finden wir auch Menschen, die bereit sagen, wir wollen mal Tag und Nacht hier beten und Gott suchen. Das kann durchaus möglich sein, denn wir haben es nötig, bitter nötig. Deutschland hat bitter nötig, dass man Gott sucht und Gott findet. Gottes Furcht ist in unserem Land ausgewandert, also wir wollen wieder reinbringen. Und es fängt bei uns an. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Ich habe gute Themen gehabt diese Woche, die möchte ich nur darauf hinweisen. Gebrauche deine Autorität, bleib ruhig in schwierigen Zeiten. Und heute ist die Fortsetzung eigentlich von dem, was ich Freitag und Samstag gepredigt habe. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Am Mittwoch wird das Thema sein, Menschen, die aus der Wüste kommen. Nicht davon Kalitz, nein, die wirklich aus der richtigen Wüste kommen, die wirklich die Wüste hinter sich haben. Diese Menschen sind ungewöhnliche Menschen. Menschen, die in der Wüste waren, sind nicht mehr dieselben. Dann am Freitag wird das Thema sein, 19 Uhr, du wirst nicht zu Schanden werden. Du wirst nicht zu Schanden werden. Wenn du Gott proklamierst, immer wieder den Namen des Herrn verkündigst, die Autorität gebrauchst, die Gott dir gegeben hat und so weiter und einfach dich am Herrn hältst, vom Herrn umarmt, vom Herrn umgeben bist, du wirst nicht zu Schanden werden. Dann am Samstag, den 8. August, haben wir Frauenbrunch mit Essi. Das Thema wird sein, die Würde der Frau, Teil 2. Also ich möchte alle Schwestern ganz, ganz herzlich einladen für Samstag 11 Uhr. Natürlich dürft ihr dann nachher auch abends kommen. Das Thema abends wird sein, Gott hat den Überblick, diese Kontrolle. Gott hat den Überblick für dein Leben. Das nur so nebenbei. So, der Herr möge euch segnen und mit euch sein. Sagt eurem Nachbar, der Herr segne dich. Wünsche ihm Gottes Segen. Wir haben mit Gott geredet, jetzt darfst du mit deinem Nachbar reden. Ist erlaubt. Sag, der Herr segne dich, der Herr schütze dich, der Herr stärke dich. Wünsch deinem Nachbar was Gutes. Und zwar das Allerbeste, das es überhaupt gibt. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Halleluja. Gott segne euch. Ich werde über Saat und Ernte sprechen, denn das ist das Leben. Saat und Ernte. Das, was der Mensch sät, wird er ernten. Und ich möchte in den Himmel gehen. Ich möchte das Ziel erreichen. Ich möchte bei Jesus bleiben. Ich möchte Gott treu bleiben und da muss ich daran arbeiten. Ich muss etwas in die Erde legen, denn sonst von nichts kommt nichts. Und es liegt an mir, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Es liegt an mir, ob ich meine Autorität gebrauche oder nicht. Es liegt an mir, ob ich meine Sendung, meine Vision, meinen Traum erfülle oder nicht. Es liegt immer an mir. Ob ich jetzt nach Italien, nach Indien oder sonst wohin, es liegt an mir, ob ich dorthin komme oder nicht. Ich muss es planen, ich muss es wollen, ich muss auch für die Finanzen sorgen, ich muss etwas in die Wege bringen, einen Stein ins Rollen bringen. Es liegt an mir. Von nichts kommt nichts. Es liegt an mir, ob ich Gott vertraue, mich auf Gott verlasse, mit seiner Gnade rechnen, was wir gestern hatten, mit der Gnade Gottes zu rechnen. Wir werden heute noch ein bisschen davon hören. und die Gnade Gottes reicht für dich und mich aus. Es liegt an mir, ob ich mich auf Gott verlasse oder nicht. Es liegt an mir, ob ich die Zeit auskaufe oder die Zeit vertrödle und vor der Glotze sitze, auf Deutsch ist lieber Glotze als Fernseher. Also ob ich dort sitze und einfach meine Zeit verschleudere, meine besten Jahre, meine beste Kraft, und dann bin ich zu nichts mehr fähig. Es liegt an mir, ob ich das aus meinem Leben das Optimale mache oder nicht. Es liegt an mir, ob ich auf mein Herz höre oder nicht. Es liegt nicht an Gott. Gott redet, sein Wort, er sandte sein Wort und machte die Leute gesund. Aber es liegt das an mir, ob ich das gebrauche, was Gott mir zur Verfügung stellt. Es liegt an mir, ob ich das tue, was Gott sagt oder nicht. Ob ich die Wasserkrüge fülle oder nicht. Ob ich dem Speisemeister das Wasser weiterreiche oder nicht. Es liegt an mir, ob das Wunder passiert oder nicht. Es liegt nicht an Gott. Gott will Wunder wirken. Aber es liegt an mir, bin ich bereit, Gottes Mitarbeiter zu sein. Es liegt an mir, ob ich Gott danke oder nicht. Und Danken zieht nach oben. Danken offenbart uns den Heilsplan. Gottes schenkt uns mehr und mehr, der Herr, durchs Danken. Es liegt an mir, ob ich Gott ehre oder den Teufel ehre oder Materialismus ehre, was ich ehre. Es liegt an mir, ob ich mich auf Gott konzentriere. Es liegt an mir, ob ich annehme, was er mir gibt oder nicht. Diese Gaben, diese Verheißungen, diese Zusagen, es liegt an mir. Es liegt an mir, ob ich im Geist wandle oder ob ich im Fleisch wandle. Es liegt an mir, ob ich mich an Gott festhalte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es liegt an mir, nicht an Gott. Gott hat sein Ja gegeben und wir sagen nur Amen. Und das heißt, so sei es. So sei es. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es liegt an mir, ob ich mich nach seinen Geboten richte oder nach meinem Dickkopf, nach meinem Sturkopf oder was für Kopf auch immer noch, Schafskopf. Es liegt an mir, ob ich fliehe oder stehen bleibe. Es liegt an mir, ob ich mich in Gott berge, ganz bewusst. Herr, du bist meine Zuflucht, mein Schild und mein Schirm. Es liegt an mir, ob ich ihn suche, ob ich eine halbe Stunde für den lieben Gott noch erübrigen kann oder nicht. Es liegt an mir. Ob ich herkomme und nur den Menschen zu gefallen suche und zeige, guck mal, wie schön ich bin. Oder ob du deine Schönheit bei Gott suchst. Es liegt an mir, ob ich in den Himmel möchte oder nicht. Gott zwingt uns nicht. Im Himmel und in der Hölle sind nur Freiwillige. Gott zwingt niemanden in die Hölle und Gott zwingt auch niemanden in den Himmel. Gott zwingt uns zu gar nichts. Wir haben freien Willen. Leute, bedenkt, wir haben freien Willen. Und wir sind für uns selbst, für unser Schicksal, für unsere Gesundheit, für unsere Krankheit selbstverantwortlich. Nicht der Doktor, du bist es selbstverantwortlich. Gott zwingt uns nicht, gesund zu werden. Du kannst weiter siechen und dich quälen und plagen. Gott zwingt dich nicht, glücklich zu sein. Es liegt an dir, ob du glücklich bist oder nicht. Ausgefüllt, lebenssatt oder lebensmüde. Es liegt an dir, wie dein Leben aussieht. Es liegt an dir, ob du stark oder schwach bist. Ist das Falsche und du wirst schwach sein. Könnte ein bisschen runter. Es liegt an dir, ob ihr Erfolg habt oder nicht. Und an uns selber liegt es. Gott kann niemand zwingen. Gott kann dich und mich, und jetzt hör zu, dich nicht zwingen. Seine Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Das sind alles nur fromme Sprüche. Aber wenn du nicht willst, keine 10 Pferde bringen dich wohin. Es liegt an deinem Willen, ob du einverstanden bist oder nicht. Gott zwingt nicht. Du musst ihm einwilligen. Nur der Teufel ist es, derjenige, der dich vergewaltigt und dich zu etwas manipuliert und drückt und dominiert und sagt, du musst. Bei Gott musst du nichts. Liebe und Wahrheit wird uns nicht aufgezwungen. Das Heil wird uns nicht aufgezwungen. Die Heiligkeit wird uns nicht aufgezwungen. Jesus drängt sich den Leuten nirgendwo auf. Also ich lese nicht. Da fragt er sogar noch, wollt ihr auch weggehen? Alle hauen ab. Dann fragt er seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Also die hätten ruhig weggehen können. Selbst wenn sie berufen und auserwählt und herausgebetet worden sind, könnt ihr dann weggehen, wenn ihr wollt. Wollt ihr auch weggehen? Ich kann immer nur ablehnen oder annehmen, Gott gegenüber. Das Gute zwingt sich uns nie und nimmer auf. Nur der Teufel zwingt uns, das Böse, das Negative. In Galater Kapitel 6, Vers 7, das ist mein Einstieg, macht euch nichts vor, Galater 6, Vers 7, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Das sind diese drei Stichworte, die ich habe. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Mit Gott kannst du nicht Hampelmann und so weiter spielen. Und jeder wird ernten, was er gesät hat. Das ist hartes Wort, aber es ist wahr. Viele machen sich was vor, sind erstaunt nachher und entsetzt. Warum passiert mir so viel Negatives? Wir haben gestern kurz was gehabt, ich werde heute auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ich denke, manche waren gestern nicht da, aus welchen Gründen auch immer. Du bestimmst, wie es in deinem Leben weitergeht, wie sich es weiterentwickelt. Mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird es dir gemessen. Gott ist ein Vergelter. Also macht euch nichts vor. Macht dir nichts vor, ich bin geistgetauft und mir passiert es nicht. Dir kann auch ganz schlimme Sachen passieren, wenn du nicht aufpasst. Denn was du siehst, wirst du ernten, auch als Frommer. Wenn du Karotten siehst, wirst du Karotten ernten. Und wenn du Weizen siehst, wirst du Weizen ernten. Das gilt auch nach der Geistestaufe. So viele Menschen, die denken, jetzt habe ich alles, bin abgesichert, habe eine Lebensversicherung abgeschlossen, Vollpension gebucht. Aber du kannst dich immer noch vergiften. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Das Leben lässt keinen Spott mit sich treiben. Dein Leben, dein Körper lässt keinen Spott mit sich treiben. Du kannst allen Leuten was vormachen, aber deinem Körper kannst du nichts vormachen. Deinem Unterbewusstsein kannst du nichts vormachen. Du kannst Theater spielen, so gut wie du willst, aber dem Herzen, deinem Inneren kannst du nichts vormachen. Deine Glieder lassen keinen Spott mit sich treiben. Deine Organe lassen keinen Spott mit sich treiben. Hör mir zu. Deine Gesundheit lässt keinen Spott mit sich treiben. Das ist alles Gott. Ich beschreibe dir, was Gott ist. Gott lässt sich keinen Spott treiben. Alles, was von Gott ist, und dein Körper ist das Ebenbild Gottes. Eine Kopie von Gott. Du bist ein Ableger Gottes. Die Natur lässt mit sich keinen Spott treiben. Die Natur ist unbarmherzig, gnadenlos. Fahr Vollgas in die Kurve rein und du wirst sehen, wie du dann schön rausfliegst. Die Naturgesetze, die halten an die Gebote Gottes. Die Wirklichkeit lässt keinen Spott mit sich treiben. Die Elemente, versuch einmal, deine Finger in Feuer zu stecken und sagen, ich werde nicht verbrennen, weil da ist in der Bibel drin steht. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht ertränkt, wenn du wirst nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertränkt. Mach das und sag, was, ich springe jetzt vom Dach runter. Du wirst merken, das nicht funktioniert. Dein Geld lässt mit sich keinen Spott treiben. Lebe großzügig, gib aus, so gut wie du kannst. Und du wirst merken, am Schluss bist du bald pleite. Deine Kräfte, deine Körperkräfte, Geisteskräfte, Seelenkräfte, die lassen mit sich keinen Spott treiben. Sogar der Mensch. Versuch jemanden zu ärgern und du wirst merken, plötzlich kriegst du eins auf den Deckel. Und dann wunderst dich nachher, was ist mir passiert. Der Geist lässt sich keinen Spott treiben. Wer gegen den Geist sündigt, und da, wo du gesündigt hast, musst du diese Dinge nachher in Ordnung bringen. Wir hatten gestern davon gesprochen. Sogar selbst das Böse lässt mit sich keinen Spott treiben. Verstehst du, der Mörder tut mir nichts und dann knallt er dich ab. Also selbst das Böse, selbst der Teufel versteht keinen Spaß. Wir ernten immer nur das, was wir sehen. Wir ernten, was wir sagen. Also deine Worte verstehen keinen Spaß. Deshalb sagt die Bibel, meidet naderteil Dinge, blöde Witze, Schlappmaul, und einfach Quatsch reden, daherreden. Deine Worte, die holen dich ein und du wunderst dich, ich bin festgelegt. Deine Worte nageln dich fest. Auf der Zunge liegt Tod und Leben, steht in der Bibel. Die Saat geht immer auf und das ist normal. Und es wäre nicht normal, wenn die Saat nicht aufgehen würde. Im Natürlichen, aber auch im Geistlichen. Die Schächer am Kreuz sagen, wir bekommen das, was wir verdient haben. Und wir bekommen auch die Probleme. Und ich will das von gestern noch ganz kurz streifen hier, einfach um dir zu helfen, zu verstehen, wo wir stehen geblieben sind gestern Abend. Wir bekommen die Probleme, die wir selbst eingehandelt haben. Es können Jahrzehnte zurückliegen. Es können Monate zurückliegen. Es können Tage zurückliegen. Spielt jetzt keine Rolle. Selbst wenn du nichts Böses tust. Ich sage dir eine Wahrheit, die Gott mir aufgeschlossen hat, und ich lehre hier heute auch Wahrheiten, die Gott mir aufgeschlossen hat. Wenn du falsche Leute an Bord nimmst, wundere dich nicht. Nimm Jona an Bord und du hast Stürme und Ärger und Stress. Ein Mann oder eine Frau, die auf der Flucht vor Gott sind. Und du bekommst Probleme, die sind nicht einmal deine Probleme, sind fremde Probleme. Deshalb sagt die Bibel, werdet nicht teilhaftig fremder Sünden. Mit wem du dich abgibst, einlässt und so weiter, dessen Probleme kriegst du. Du magst vielleicht keine Probleme heute Morgen haben, aber du kannst morgen Probleme haben, wenn du dich mit einem Herrn Jona einlässt. Du könntest ein ruhiges, gelassenes Leben führen, aber nein, du kannst es nicht lassen, anzurufen und zu fragen, wie geht's Ihnen? Und dann erzählen sie, wie es ihnen geht, und dann geht es dir genauso, wie es ihnen geht. Und es überträgt sich wie ein Virus, wie diese Schweinsgrippe oder Schweinsflu. Gib dich nicht mit Risikoleute ab. Oder gefährliche Leute, unruhige Leute. Nimm. Wenn du mit dem Judas Ischariot die Wanderung aufnimmst, wundere dich nicht, wenn er dich ans Messer liefert. Jesus hat sich eingelassen mit Judas. Er wusste von Anfang an, das ist ein Verräter. Lass dich mit dummen Leuten ein und du wirst sehen, wo du landest. Am Kreuz nachher. Und dann hängst du gut dort. Judas hat Jesus ausgeliefert. Und weh, Ärgernisse werden kommen. Doch weh, durch welchen Menschen solche Ärgernisse kommen. Die Bibel sagt im Psalm 1 ganz klar und deutlich, wenn du dich nicht ans Wort Gottes hältst, kann dir nicht geholfen werden. Sitzet nicht da, wo die Spötter sitzen. Gib dich mit Spötter ab. Für deinen Umgang bist du selbst verantwortlich. Du kannst nichts dafür, wenn du in der U-Bahn neben einem Spötter sitzen musst, aber da kannst du wieder aufstehen. Aber wenn du extra eine Gemeinschaft am Stammtisch irgendwo aufsuchst, wo Spötter, Lästerer und was weiß ich, für Sorte von Leute sitzen, und wenn du extra dorthin gehst und ihre Gemeinschaft suchst und dich sogar, und diese Leute sogar noch anrufst, wundere dich nicht, wenn es dir schlecht geht. Wundere dich nicht, wenn du dann reingezogen wirst in Sachen, die gar nicht deine Sachen sind. Wer und was sind deine Berater? Sitzet nicht im Rat der Gottlosen. Psalm 1, da steht so viel, da brauchst du die Psalmen gar nicht weiterlesen. Wenn du Psalm 1 richtig beherzt hast, hast du schon sehr viel Ärger in deinem Leben erspart. Für das meiste negative Zeug in deinem Leben kannst du etwas tun. Oder bist mitverantwortlich. Wir sind für unser Leben verantwortlich, denn wir sind aufgezwungen worden, dies und so weiter zu hören, diesen Quatsch, und das vergiftet dich. Und negatives Zeug ist Gift für deinen gesunden Geist, auch wenn der Heilige Geist deinen Geist gereinigt hat. Wir bekommen immer das, was wir verdienen, auch wenn es uns vergeben worden ist. Der Säufer, der seine Leber ruiniert hat, nehmen wir mal an, oder der Ganove, der sein Geld verlebt hat, dieser Playboy. Denk an den verlorenen Sohn, an diese Geschichte, spricht für sich selbst. Das hat nichts mehr, das pleite, das am Ende, das am Schweinetrog gelandet. Er ist ja selber schuld, nicht der Vater. Und auch nicht das Geld ist schuld. Und nicht die Umstände sind schuld. Er, sein Lebensstil, Lebensweise. So viele, wenn sie dann irgendwo hineingeraten in solche Schwierigkeiten, geben sich exotischen Spinnereien hin, statt konkreter Arbeit und sagen, wie komme ich da raus? Statt den Anweisungen Gottes, seinem Wort zu folgen, nach dem Willen Gottes zu fragen, Herr, wie komme ich raus? Was muss ich tun, um vom Schweinetrock wieder wegzukommen? Sie verlassen die Realität und heben dann ab. Wir beten. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Der Herr wird helfen. Ich sage dir eines, obwohl ich Pastor bin, der Herr wird gar nichts tun. Du hast es in Verantwortung. Du musst sagen, Bauer, ich kündige dir. Und ich gehe jetzt nach Hause zu meinem Daddy. Die Kündigung musst du einreichen. Das wird der Vater nicht machen, der ist zu weit weg. Wahre Christen sind Realisten. Nur die anderen sind so exotische Spinner und Schwärmer. Sie glauben an Wunder, aber Wunder sind machbar. Halt dich fest. Ich werde hier heute Morgen ein Evangelium predigen, das dich vielleicht ein bisschen wachrüttelt und sagt, was hat er denn gesagt jetzt genau? Pass gut auf, schreib's auf, wenn du nicht gut bei Gedächtnis bist. Wunder sind machbar. Weißt du, wenn einer im Suff seinen Körper ruiniert hat, sein Geld versoffen hat, der muss wieder mit Null anfangen. Der muss wieder mit Null anfangen. Und er muss wieder Wasser schöpfen und die Krüge füllen. Und er muss gehorchen, was er dann sagt, dass man anfängt zu tun. Und zwar in kleinen Schritten wieder Stück für Stück seine Lebensgeschichte aufzuarbeiten. Er muss mit Null anfangen. Er muss erst die Krüge füllen, dann dem Speisemeister geben. Und dann bestätigt er, mit dir ist ein Wunder passiert jetzt. Er bestätigt, der Meister, Jesus. Der Speisemeister, der verlorene Sohn, der muss sich damit abfinden, dass er weiter als Tagelöhner lebt. Und sagt, ich werde zu meinem Vater gehen, in seinem Geist hat die Heilung stattgefunden. Die Heilung findet immer im Geist statt, die Befreiung findet immer im Geist statt, die Erlösung findet immer im Geist, bei dir statt, nicht bei irgendjemand. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Aber das reicht nicht aus. Und da heißt es, und er machte sich auf. Nur der gute Wille der gute Wunsch, der gute Vorsatz. Silvester machen die Leute immer so gute Vorsätze, aber der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Ich nehme mir vor, es reicht nicht, dass du dir was vornimmst, du musst auch tun. Und du musst eine halbe Stunde vielleicht früher kommen. Und du musst vielleicht ein halbes Jahr früher kommen und aufstehen. Und er machte sich auf. Du erntest immer das, was du siehst. Du musst anfangen, bis jetzt habe ich nur Mist geerntet, nur Unkraut geerntet, nur Dorn und Distel geerntet. Jetzt muss ich anfangen, Kulturpflanzen schön sachlich Mais in die Erde zu stecken. Oder Kartoffeln oder was es auch immer ist. Ich will ein paar Wahrheiten sagen. Gott möge mir helfen. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Damit fängt es an. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wir haben diese Geschichte im Estherbuch von dem Haman, dem Judenfeind. Er und seine Söhne werden selbst am Galgen gehängt. Du hast für jemand anders Schwierigkeiten vorbereitet, geplant. Am Schluss hängst du selber dort an dem Strick. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, gibt es diese weltlichen Sprichwörter. Wer anderen schadet, zerstört sich selbst. Wundere dich nicht, wenn der Schuss nach hinten geht und dich selbst verletzt. Was du siehst, das erntest du. Gott lässt sich nicht spotten. Ich muss diese Botschaft heute Morgen bringen, auch wenn es nicht in meinem Konzept so richtig passt. Wer andere ruiniert, ruiniert sich selbst. Wer andere beleidigt, beleidigt sich selbst. Das hatten wir gestern kurz betrachtet. Wer andere benachteiligt, benachteiligt sich selbst. Wer andere ausnützt, wird selbst ausgenützt. Wundere dich nicht über diese Wunder. Das sind Wunder. Du bist entsetzt und sagst, was ist mit mir los? Wer andere ausbeutet, der wird selbst ausgebeutet. Wer andere betrügt, wird selbst betrogen. Wer andere ausnutzt, wird selbst ausgenutzt. Wer andere begrenzt und in die Enge treibt, wird selbst in die Enge getrieben am Schluss. Wer anderen gegenüber ungerecht ist, der wird selbst Ungerechtigkeiten am laufenden Band erleben. Wer anderen gegenüber Gewalt ausübt, der wird selbst in diese Mühle der Gewalt kommen. Wer andere verstößt und ablehnt, wundere dich nicht, dass du abgelehnt und verstoßen wirst und mit dir niemand zu tun haben will und dich isolieren und ausgrenzen. Wer andere verlässt, enttäuscht, der wird selbst enttäuscht und verlassen. So du mir, so ich dir. Das ist das uralte Gesetz der Bibel. Wer andere zu Fall bringt, wird selbst zu Fall gebracht. Wer anderen ein Bein stellt, dem wird selbst immer wieder ein Bein gestellt. Und ich sage euch eines, mein Vater hat eine ganz dumme Sache gelehrt, aber die ist so wahr und die entdecke ich immer wieder neu. Wenn du auf einem mit dem Finger zeigst, drei Sachen zeigen auf dich. Du erlebst immer das Dreifache, was du einem zugefügt hast. Und wenn du etwas immer dreimal erlebst in deinem Leben, wenn es immer wieder kommt in deinem Leben, aber dreimal mindestens, dann musst du fragen, Herr, ich habe irgendwo Mist gebaut. Verzeih mir, hilf mir, dass ich das erkenne und dass ich das wieder gut machen kann. Dreimal kommt es bei dir zurück. Wenn irgendein Übel, was welcher Art auch immer, dreimal zu dir zurückkommt, dann ist es Rache Gottes, dann will Gott an dir arbeiten, dann will er dich verändern und sagen, mein Freund, weißt du, ein Finger zeigt zu den anderen, eins zeigt auf Gott, der Daumen, und drei zeigen auf dich zurück. Gott will eine Lösung in deinem Leben. Das hat mein Vater mir gesagt. Gott will dir helfen, aber du musst jetzt erkennen, und zwar dreimal fällst du auf die Nase mit dem Problem und kommst nicht durch. Also wer andere ans Kreuz liefert, denk an Judas, der hängt selbst am Galgen. Mit dem will niemand mehr zu tun haben. Denk an die Geschichte von Daniel. Daniel wurde durch ein Gesetz da in die Löwengrube gebracht. Dann wurden die, die ihn in die Löwengrube gebracht haben, selbst in die Löwengrube gebracht. Und noch bevor sie die Erde erreichten, heißt es in der Geschichte, haben die Löwen sie zermalmt. Daniel wurde verschont. Der Gläubige kommt durch, der andere kommt durch. Aber wie ist es mit dir? Du hast nämlich den Schutz Gottes nicht in deinem Leben. Wer Negatives sät, wird Negatives auch ernten. In Sprüche 21, 23, wer seinen Mund hält sich Schwierigkeiten vom Hals. Der hält sich Schwierigkeiten vom Hals. Also wer seinen Mund hält, hält sich, und ich möchte es jetzt ein bisschen ausbauen heute Morgen, was du siehst, das erntest du. Wer seinen Mund hält, hält sich Schwierigkeiten vom Hals, der hält sich Krankheiten vom Hals. Wer nicht dumme Sachen redet, und Krankheiten werden herbeigerufen. Krankheiten kommen nicht von selbst, wenn du sie nicht suchst. Gott kommt auch nicht von selbst, wenn du ihn nicht suchst. Das Negative kommt nicht von selbst, wenn du nicht suchst. Wenn du über Krankheiten redest, kommen Krankheiten. So, wenn man vom Wolf spricht, kommt der Wolf. Gibt es ein Sprichwort. Wer seinen Mund hält, der hält sich Sorgen vom Hals. Wer seinen Mund hält, hält sich Ängste vom Hals. Wer seinen Mund hält, der hält sich Verderben vom Hals. Wer seinen Mund hält, Klappe halten. Ganz einfach. Wer seinen Mund hält, hält sich Unheil vom Hals. Steht im Wort Gottes. Deine Worte sind Mächte. Du sprichst und es geschieht. Weil wir etwas Göttliches in uns haben. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Was du sprichst, du bist das Ebenbild Gottes. Die meisten Leute sind sich dessen nicht bewusst. Selbst wenn du kein Kind Gottes bist. Du bist ein Ableger Gottes und Gott hat Interesse an deinem Leben. Und Gott achtet auf dein Mundwerk. Meine Wünsche bestimmen mein Leben, Freunde. Also, dein Schicksal liegt in deiner Hand und in keiner anderen Hand, nur in deiner Hand. Meine Wünsche bestimmen mein Leben, meine Wertschätzung, was ich liebe, was ich verehre, was mir wichtig ist, was Priorität in meinem Leben ist, was meine Beachtung bestimmt, bestimmt mein Leben, was meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration hat, was meine Interessen haben. Das, was dich interessiert, das bestimmt dein Leben. Interessieren dich Autos, werden Autos dein Leben bestimmen. Interessieren dich Frauen, interessiert dich Sex, dann wird Sex dein Leben bestimmen. Interessiert Geld dich und bist du nur hinterm Geld her, wird das Geld dein Leben bestimmen. Was bestimmt dein Leben? Deine Bekenntnisse, deine Beziehungen, deine Bestimmungen bestimmen dein Leben. Deine Betonung, die Akzente, die du setzt in deinem Leben, was du liebst. Das neckt sich, aber das erntest du auch, was du liebst. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Du erntest, was du siehst, was du ausstreust, den ganzen Tag über. Überleg einmal, wie viele Worte der Mensch am Tag macht. Sehe Liebe und du wirst Liebe ernten. Ganz einfach. Sehe Liebe und du wirst Liebe ernten. Sehe Frieden und du wirst Frieden ernten. Gott lässt sich nicht spotten, Geschwister und Freunde. Sehe Freundlichkeit und du wirst Freundlichkeit ernten. Sehe Freude. Fröhlichkeit, sei happy, sei gelassen, sei entspannt und du wirst sehen, du wirst diese Dinge alle ernten. Sehe Kritik, sei ein Nörgler. Das gefällt mir nicht, das mache ich nicht, das ist böse, das ist blöd. Und du wirst merken, genauso wirst du auch behandelt nach kurzer Zeit. Sehe Traurigkeit und du wirst Traurigkeit ernten. Sehe Güte und du wirst Güte ernten. Sehe Härte, sei hart zu anderen und du wirst merken, wie hart du dann nachher angepackt wirst und wundere dich nicht. Und sag, du sollst eigentlich Dankeschön sagen, wenn man dich dann so richtig am Schopf nimmt und durchschüttelt. Dann hast du es verdient. Sehe Sympathie und du wirst Sympathie ernten. Sehe Streit und du wirst Streit ernten. Sehe Sturheit, nein, das mache ich nicht, das ist unter meiner Würde. Und du wirst sehen, du wirst auch Streit und Ärger und Stress ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Wir bekommen immer das zurück, was wir geben. Dieses Echo-Gesetz gilt immer noch. Vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall und sogar in der Ewigkeit. Du bestimmst dein Schicksal. Das ist meine Botschaft. Hör mir gut zu. Lukas Kapitel 6, Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes und vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird euch in den Schoß gelegt. Gebt und es wird vermehrt, verstärkt, vergrößert zurückkommen. Wenn du nichts bekommst, soll ich dir die Wahrheit sagen? Du hast nichts gegeben. Wenn nichts zurückkommt, hast du nichts gesät. Oder das Falsche, das Verkehrte. Gib Liebe und du wirst wieder Liebe zurückbekommen. Aber gib Ablehnung und du wirst Ablehnung zurückbekommen. Das göttliche Gesetz von Saat und Ernte gilt überall. Selbst wenn du auf dem Mond fliegen würdest, selbst dort würde dieses Gesetz gelten. Und der Herr sagt, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht werden nicht aufhören. Diese Gesetze gelten wie die Schwerkraft, überall und alle Zeit. Deine Behauptungen zum Beispiel, egal was sie sind, gut oder schlecht, deine Behauptungen werden in der unsichtbaren Welt ernst genommen. Aha. Hast du gehört? Deine Behauptungen werden in der unsichtbaren Welt ernst genommen. Entweder von Gott oder vom Teufel, von den Engeln oder Dämonen. Wenn du sagst, ich kann nicht, dann stimmt es und du hast recht. Ich kann nicht. Wenn du sagst, ich kann, stimmt es auch und du hast recht. Es liegt also an uns, was wir sagen. was wir aussprechen, was über unseren Mund geht. Und deshalb sagt die Bibel, was durch den Mund rauskommt, das ist, was den Menschen verunreinigt. Nicht, was du schluckst und isst, sondern was du aussprichst. Das, was du aussprichst. Wenn du sagst, ich kann nicht, dann hast du recht. Wenn du sagst, ich kann, hast du auch recht. Und es stimmt. Deine Worte stärken dich oder sie entkräften dich. Deine Gedanken, die du ausdrückst durch deinen Mund, durch deine Worte, stärken dich oder schwächen dich. Eins von beiden. Entweder sie befreien dich oder sie binden dich. Deine Worte, sie bedrücken dich oder sie befreien dich. Es liegt an dir. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Negative Worte schaden deinem Geist. Die kommen natürlich von selbst. Und manchmal frage ich mich, manchmal bei meinen Kindern habe ich mich gefragt, die reden nur gute Worte. Und wo kriegen die Worte her? Von der Straße wahrscheinlich, aus dem Kindergarten. Negative Worte. Aber negative Worte zerstören dein Leben, ruinieren dich auf allen Ebenen. Negative Worte haben einen starken Einfluss auf deine Persönlichkeit. Negative Worte. Sie berauben dich des Segens, deines Glücks, deines Erfolgs, deiner Entwicklung, deines Friedens. Hiob Kapitel 3, Vers 25, denn was ich befürchtet habe oder gefürchtet, bei mir heißt es gefürchtet, denn was ich gefürchtet habe, das ist über mich gekommen und wovor ich es mir graute, das hat mich getroffen. Also schon allein was, wovor es dir graute, du liegst im Bett, denkst morgens so gegen 4 Uhr, 3 oder 5 Uhr, denkst, ich will nicht aufstehen und es wird nicht lange drin bleiben, dauern und du wirst nicht mehr aufstehen. Wovor es mir graute, jetzt steht eine Operation an uns, es graut mir. Jetzt schneiden sie mir den Zeh oder den Finger weg oder was weiß ich, oder die Nase. Es graut mir. Das, wovor es dir graut, das trifft dich. Sehe das Positive und du wirst positive ernten. Weißt du, was ich gelernt habe in meinem Leben? Ich gebe dir eine Idee weiter. Ich habe angefangen, positiv zu beten. Und zwar, ich bete schon eine positive Antwort herbei. Ich erwarte die Herrlichkeit Gottes. Und ich danke Gott schon für die Herrlichkeit des Herrn. Ich bete immer die Lösung herbei. Oder die Heilung, wenn ich krank bin. Oder die Befreiung. Vater, ich danke dir, dass du mich erlöst von dem Bösen. Das sind positive Gebete. Schau das Vaterunser an. Selbst wenn Schwierigkeiten um dich herum sind und Schwierigkeiten kommen. Aber du musst fragen, woher kommen sie? Was ist die Ursache? Wo und wem habe ich Schwierigkeiten zugemutet? Solche Schwierigkeiten, die jetzt dreifach auf mich zurückkommen. Wem habe ich das zugemutet? Frag dich. Wem war ich gegenüber ungerecht, wenn ich Unrecht leide? Gott sorgt für Gerechtigkeit in dieser Welt. Und er sorgt, dass das Gespött aufhört. Dass den Leuten das Lachen vergeht. Denn du siehst immer das, was du erntest. Wir denken, das, was mir passiert, das ist eine Zumutung Gottes. Was fällt dem Herrgott ein, mich so zu piesacken und zu quälen? Er quält niemand unnötig. Aber ich will ein paar Wahrheiten sagen. Gestern habe ich das kurz gestreift. Wo haben wir jemandem beigetragen, dass er seine Arbeitsstelle verliert? Wo haben wegen dir Leute ihren Arbeitsplatz verloren? Denk drüber nach. Gemobbt so ein bisschen und nachgeholfen. Wo sind Leute wegen dir in Armut geraten? Sie verschuldet. Wo sind andere wegen dir krank geworden? Denk drüber nach. Durch Kränkungen. Kränkung macht krank. Wo sind andere wegen dir ledig geblieben oder geworden? Du hast den Freund ausgespannt, den Partner. Und überleg einmal, wo ist das passiert? Wo haben andere wegen dir ihre Partner verloren, sind geschieden worden? Wo sind andere wegen dir in Schulden geraten, sind sich verschuldet? Wo sind andere wegen dir verstümmelt worden? Oder verurteilt womöglich wie Jesus durch den Judas Ischariot? Wo haben andere wegen dir schlaflose Nächte gehabt? Das ist eine ganze Menge, nicht nur Vater und Mutter. Weißt du, da passieren negative Dinge und diese Person kann das nicht verarbeiten und kann nicht mehr schlafen, braucht Schlaftabletten, die helfen auch nicht mehr. Wo sind andere zu Alkoholikern wegen dir geworden? Ob das das erste Glas war oder durch dein Vorbild? Wo sind andere wegen dir zu Ehebrechern geworden? Wo sind andere durch dich zur Sünde verführt worden? Weißt du, wir denken, ja, Gott ist schuld, dass ich das alles durchmache. Nein, wir haben gesät. Und das, was wir gesät haben, geht jetzt auf. Oft nach 21 Tagen. Es geht nicht immer gleich auf. Saat, wenn du in die Erde steckst, geht nicht sofort auf. Es dauert manchmal Jahre, bis es aufgeht. Wo hast du anderen ein Ärgernis gegeben? Wo hast du andere kritisiert? Jetzt wundert sich, ich werde ständig permanent kritisiert, aber wo hast du andere so in die Pfanne gehauen? Wo hat jemand wegen dir abtreiben müssen? Ist uns zum Mörder geworden und seitdem kommt es nicht mehr raus aus diesen Problemen? Wo ist wegen dir jemand zum Dieb geworden? Wo hast du irgendjemand irgendwo bestohlen, so mitgehen lassen, organisiert? Oder wie man das Geschäft auch immer nennt. Wo hast du irgendjemand mal belogen? Du wunderst, ich werde ständig belogen, sogar von meinen eigenen Kindern. Und geh zurück in deine Geschichte. Hast du nicht deinen Vater, deine Mutter ständig belogen? Jetzt wunderst dich, wenn deine Jungs und deine Mädels dich nach Strich und Faden belügen. Steht in der Bibel, dass es so ist. Dass du das bekommst, was du verdienst. Das, was wir sehen, ernten wir, liebe Geschwister und Freunde. Da, wo jemand vergewaltigt, missbraucht wurde, du musst dich fragen, wo habe ich jemanden missbraucht und vergewaltigt? Wo hast du dich an jemanden versündigt, in welcher Form auch immer, durch Beleidigung? Wo hast du irgendjemand seinen Ruf geschädigt, dass er nicht mal mehr auf die Straße sich raustraut? Wo hast du irgendjemand das Herz gebrochen? Ein Versprechen, ich heirate dich. Und dann sind gehalten 7 Jahre und 10 Jahre und 15 Jahre und bis heute ist nicht geheiratet. Und diese Person ist verzweifelt. In der Bibel heißt es, bezahl dem Herrn dein Gelübde. Und nicht nur dem Herrn, sondern auch dem Menschen gegenüber, denn der Mensch ist das Ebenbild Gottes, ein Ableger Gottes. Und du hast so viel versprochen. Hast du deine Versprechungen allen gegenüber gehalten, wie du halten solltest? Ich gebe dir zurück das Buch oder die CD oder Video oder was weiß ich alles und bis heute noch nicht zurückgegeben. Und du wunderst dich, die geben mir gar nichts zurück. Ja, die Frage ist, was hast du gemacht? Du erntest immer das, was du siehst. Was ich heute Morgen predige, ist ein Stück Heiligung. Schon alles vergessen? Jakob hat seinen lieben Bruder Esau betrogen. Das hat sich beim Jakob bitter gerecht. Er wurde betrogen von seinen eigenen Buben. Alle 10 Söhne, so wie er seinen Vater, seinen blinden Vater betrogen hat, alle seine 10 Jungs haben ihn betrogen. Dein Josef, das hat wildes Tier zerfressen. Er hat sich vormarkiert, ich bin Esau, dein Erstgeborener, hat sich Fell rübergezogen und die Stimme verstellt, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Und er selbst hat Depressionen gehabt, hat sich gewundert, wo kommt meine Depression, ich habe keine Lust mehr zum Leben. Lies die Geschichte von Jakob, er hatte keine Lust mehr zum Leben, er wollte sterben, bei seinem Josef im Himmel sein, weil sein Josef war in Ägypten und nicht im Himmel. Aber du siehst, wo das hinführt, wenn wir uns versündigen. Und da vergehen Jahre, Jahrzehnte sind vergangen. Bestimmt 40 Jahre sind vergangen beim Jakob, wo er seinen Vater betrogen hat, wo den Esau betrogen hat. Und da hat er 21 Jahre mal beim Laban gedient. Von dem wurde er betrogen, permanent. Immer wieder in die Pfanne gehauen. Und immer wieder ausgenutzt und ausgebeutet. Er hat den Esau ausgenutzt mit dem Linsengericht. Und jetzt wird er vom Labern ausgenutzt. Das rächt sich alles, Leute. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Du musst spüren, wie es ist. Und dann kommt dieser liebe Bruder Paulus, der große Apostel unter den Heiden und den Nationen. Und er betet 3-mal, Gott, nimm mir diesen Stachel weg. Und was macht der liebe Gott? Das würde dir doch passen. Andere zu piesacken, andere ins Gefängnis zu stecken, andere steinigen zu lassen. Und er hat Stephanus gesteinigt, er ist dabei, er liest Apostelgeschichte 7. Er ist dabei und sagt, Bruder Saul, du musst jetzt spüren, was der Stephanus alles gespürt hat, was er durchgemacht hat. Weißt du, der hat den Himmel offen gesehen und die Herrlichkeit Gottes. Jetzt musst du auch mal die Herrlichkeit Gottes kennenlernen, mal so wie der. Wir wundern uns manchmal, warum uns das ist. Und wir beten, Herr, nimm den Stachel weg aus meinem Leib. Weißt du, was der Herr sagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Die Gnade ist, dass du dich nicht aufregst, dass du gelassen bist, dass du sagst, das ist mein Schicksal jetzt so, ich habe es verdient, ich bin nicht würdig. Und dann schreibt er, ich bin der größte Sünder. Und als er das akzeptiert, hat er die Gnade akzeptiert. Ich bin der größte Sünder. An meinen Händen klebt Blut. Und wenn ich jetzt leide, wenn die Leute Aufstand machen, wenn die Leute mich steinigen, dreimal ist er gesteinigt worden. Dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Und dann ist er wilden Tieren vorgeworfen. Alles, was er anderen zugemutet hat, ist immer dreifach auf sein Leben zurückgekommen. Das ist ein Zeichen, dass Gott jetzt Geschichte aufarbeitet. Deine Lebensgeschichte. Und dein Schicksal nimmst du erst in der Hand, wenn du sagst, mir geschieht es recht. Ich habe es verdient. Bade ich aus, ich habe es eingebrockt, ich löffle es auch aus. So wie die Schächer am Kreuz, wir verdienen das, was wir angestellt haben. Bleibe ruhig, wenn du Schweres ertragen musst. Hadere nicht mit deinem Schicksal, lehn dich nicht groß auf, sondern wisse, es kommt nichts aus dem heiteren Himmel. Ich ernte das, was ich gesät habe. Und das ist gut jetzt zu meiner Heiligung. Weißt du, in der Heiligen Schrift, Matthäus 24, heißt es, bitte, dass eure Flucht, das schreibt von schlechten Sachen, Trübsalzeit, schwere Zeit, Endzeit, bitte, dass eure Flucht nicht am Sabbat und nicht im Winter passiert. Also, das darfst du tun, wenn jetzt Dinge in deinem Leben sind, bitte, dass deine Flucht nicht am Sabbat und im Winter geschieht. Also, dass es so glimpflich wie nur möglich abgeht, die Geschichte. Dafür darfst du bitten. Deine Schuld ist vergeben, das stimmt. Aber das, was sich die Juden eingebrockt haben, die Rebellion, die Ablehnung, bitte, dass es nicht so schlimm wird. Also wenn es schon Krieg, aber dass ich nicht ausgebombt werde. Und dass ich nicht gerade am Sonntag abhauen muss oder im Winter, wo es nichts, keine Sauerampfer unterwegs wachsen und keinen Salat habe, keine Brennnessel gibt und sonst was. Keine Vögel, keine Eier, die ich irgendwo aus dem Nest holen könnte. Also bitte, dass es so glimpflich wie nur möglich die Sache abgeht. Unser Gebet kann die Schicksalsschläge mildern, nur mildern, nur mildern. Auch Heilung. Weißt du, Gott ist nirgendwo verpflichtet, dass er den Süff geheilt, was er kaputt gemacht hat in seinem Leben. Aber das ist nicht so schlimm, dass ich noch wenigstens alt werde und meine Enkel sehen kann. Dass es so glimpflich wie möglich, so schnell wie möglich vorübergeht, die ganze Geschichte. Wenn wir beten, dann beginnt Gott zu handeln. Also nimm dein Schicksal in deine Hand. Du musst also mit Gott reden, mit Gott verhandeln, mit Gott diskutieren, Gott um Vergebung bitten. Ich denke, Gott hört auf unser Gebet. Ich denke an Lot. Nimm dein Schicksal in deine Hand. Gott sagt, hau ab auf die Berge. Nichts wie auf die Berge. Und die Berge sind ziemlich steil dort um Sodom und Gomorra. Aber dann sagt er, ach Herr, du weißt ja, ich bin so ein alter Mann schon. Ich habe Hexenschuss und Rheumatismus und was weiß ich, was ich noch alles habe. Ich kann nicht so schnell laufen. Lass mich doch nach Soa gehen. Du siehst, Gott macht Kompromisse. Mit Gott kannst du sprechen. Mit Gott kannst du verhandeln. Und deshalb nimm dein Schicksal in deine Hand und musst nicht gleich den Berg raufrennen. Gott hat gesagt, renn ins Gebirge. Aber Engel, du siehst, ich kann doch nicht laufen. Mit Gott kannst du reden. Und die meisten Leute reden mit Gott nicht. Wenn sie Schicksalsschläge haben, dann hadern sie entweder mit Gott. Aber verhandle mal mit Gott. Diskutier mal mit Gott und sag, Herr, gibt es nicht eine andere Lösung für mich, da rauszukommen? Dass ich nicht am Sabbat fliehen muss und nicht im Winter laufen muss und nicht in das Hochgebirge. Und Gott wird gnädig sein. Mit Gott kannst du reden. Nimm dein Schicksal in deine Hand, gestalte dein Leben. Adam wurde aus dem Paradies vertrieben. Und jetzt muss der arme Adam mit seiner lieben Eva das Leben gestalten. Draußen, außerhalb von den Toren vom Paradies. Jetzt muss er das Feld bestellen. Im Paradies, das war so wunderbar, da wuchs alles so üppig. Jetzt hat er nur noch Dornen und Disteln. Jetzt war der Segen Gottes nicht mehr da. Jetzt ist er auf sich selbst gestellt. Jetzt muss er ständig mit dem Unkraut kämpfen und beseitigen und den Fresser fernhalten von seinem Haus, wie auch immer. Jetzt war Adam plötzlich nicht mehr in der perfekten, heilen Welt, weil er sich an Gott versündigt hat irgendwo. Jetzt waren Krisen und Katastrophen sein tägliches Brot. Jetzt waren Kämpfe und Anfechtungen, Schlaflosigkeit, Hitze, Dürre, Das, was wir heute alles erleben, Klimakatastrophe, gang und gäbe. Jetzt musste er sich überlegen, wie war das früher mal einmal im Paradies? Wie war das einfach? Und er muss jetzt lernen, kultivieren, die Paradiespflanzen wieder neu ziehen. All das, was er im Garten so selbstverständlich war, was er im Garten nicht wollte, jetzt muss er selber züchten, einfangen, die Esel, die Tiere. Jetzt muss der Mensch draußen fremden Herren dienen, ob es ihm passt oder nicht, außerhalb. Und es ist so wichtig, Adam hat das getan. Und du kannst den Fluch in Segen umwandeln, indem du sagst, ich mache das, was Gott mir befohlen hat. Dornen und Disteln sollen wachsen, mit Schmerzen soll man Kinder bekommen. Natürlich wäre es schön, wenn man so ohne Schmerzen ein Baby bekommt, aber das geht leider nicht, außer bei Operation. Aber normalerweise ist alles immer noch schmerzlich. Und dann im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Also ich schwitze und ich arbeite jetzt auf, was ich versäumt habe. Mir ist zu wohl gewesen. Und jetzt musst du dein Schicksal, Adam, in die Hände nehmen und selbst machen. Jetzt musst du sparen. Jetzt musst du haushalten. Jetzt musst du einteilen. Jetzt musst du berechnen. Jetzt musst du das Wasser umleiten. Früher 4 Ströme sind um Paradies herumgeflossen. Aber jetzt musst du Kanäle ziehen, Wasserleitungen bauen. Überleg einmal, jetzt musst du, und ich bin dankbar für Menschen wie die Deutschen, die sind sehr klug, die haben Wasserleitungen gebaut, die Römer haben Viadukte gebaut, die haben sich nicht verlassen auf Regen. Jetzt wird von dir was verlangt und jetzt wirst du gefordert, jetzt musst du aufpassen und beschützen und bewachen, jetzt musst du Wächter hinstellen. Früher war das alles so einfach. Wenn du mit Gott gelebt hättest, lieber Adam, hättest du keine Probleme gehabt. Aber wir sind jetzt hineingeworfen in eine harte, brutale, herzlose, unbarmherzige Welt. Mach was draus. Jetzt musst du dich verteidigen. Jetzt musst du kämpfen. Jetzt musst du an die Front. 4. Mose Kapitel 13, das ist eine Geschichte. Jetzt musst du auf die Riesen zugehen. Jetzt müssen die Israeliten, Gott hat sie rausgeführt aus Ägypten, Gott hat sie befreit, sie waren in der Wüste, sie haben viel mit Gott erlebt und viel von Gott gehört. Und weißt du, auch wenn du so viel von Gott weißt, dir bleibt das Kämpfen nicht erspart. Auch wenn Gott dich bis hierher geführt hat, dir bleibt nichts erspart. Und du sagst, auch Herr, das war so schön, keinen Bäcker zu haben, keinen Metzger zu haben, immer so übernatürlich versorgt zu werden, keine Wasserleitung bauen zu müssen. Das war so fantastisch, aber Gott sagt, nein, nein, das ist noch nicht alles. Jetzt kommt ihr ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Und du hast dir das Land, wo Milch und Honig fließt, viel anders vorgestellt. Also wenn ich jetzt Jude wäre, würde ich sagen, ich habe total anders vorgestellt. Also so nicht. Ich muss kämpfen, das Land ist noch voller Feinde. Das sind feste Städte und was die Kundschafter berichtet haben, das waren voller Riesen noch die Städte. Jetzt musst du die Heiden vertreiben, die Gottlosen vertreiben, mit den Riesen dich anlegen. Und das Interessante ist, wie kamen sie sich vor? Als die Kundschafter zurückkamen, dann kamen wir uns wie Heuschrecken vor oder Grashüpfer. Bei mir heißt es Grashüpfer. Ist das Gleiche wahrscheinlich. 4. Mose 13, 33. Wie Heuschrecken. Und das ist schlimm, wenn Kinder Gottes sich wie Heuschrecken, wie Grashüpfer vorkommen. Nimm dein Schicksal in deine Hand und komm dir nicht wie ein Grashüpfer vor. Also ohnmächtig. Ich kann nichts dagegen tun. Hör auf mit diesem fatalistischen Denken. Ich kann gar nichts dagegen tun. Das ist mein Karma, das ist meine Bestimmung, das ist mein Schicksal. Du sollst dein Schicksal mit Gottes Hilfe in deine Hand nehmen. Und das ist die nächste Lektion, die wir lernen, nachdem wir bekehrt, befreit, erlöst, getauft, geisterfüllt worden sind, Gottes Wort verstanden haben. Jetzt ist das nächste, kämpfe mit deinen Riesen. Nimm mit ihnen auf und du bist Gottes Ebenbild. Du bist nicht ein Grashüpfer, du bist Gottes Ebenbild. Jetzt gebrauche die Autorität, die du hast. Du solltest über die Tiere herrschen, auch über die Grashüpfer musst du herrschen. Beherrsche mal einen Grashüpfer. Die meisten Leute können nicht einmal einen Grashüpfer beherrschen. Aber die möchten da, was weiß ich, über Fürsten, Dämonen, Mächten und Teufel und so weiter herrschen. Beherrsch mal deine Grashüpfer. Nimm dein Schicksal in die Hand und sag, ich bin kein Grashüpfer. Kein Zwerg. Bin nicht ohnmächtig. Der einmal so gesegnet war, traut sich jetzt nicht einmal mehr, Grashüpfer anzugucken. Wir kamen uns wie Grashüpfer vor. Zittern, statt zu herrschen. du musst jetzt dein Schicksal in deine Hand nehmen und jetzt auf die Grashüpfer und dich als Grashüpfer in Feindesland wagen. Der verlorene Sohn besinnt sich. Deshalb ist es so wichtig, dass du dein Selbstbildnis findest. Nicht als Grashüpfer. Der verlorene Sohn besinnt sich in der Fremde. Mein Vater hat Brot, die Fülle, und ich Depp, ich Esel, ich Verrückter, ich Wahnsinniger, sitze da und mir wird nicht einmal das Gefräste erlaubt. Ich sitze da. Und er besinnt sich, du musst dich besinnen, zu was bist du geboren? Zu was hat Gott dich gewollt? Zu was hat er dich in die Welt geschickt? Was ist der Plan und der Wille Gottes für dein und mein und unser Leben? Mein Vater hat Brot, die Fülle, und ich, Lump da, sitze hier. Steh auf, raff dich auf. Und er raffte sich auf, machte sich auf. Und das ist hier unter meiner Würde bei diesen Schweinen zu Hause. Und diesen Schweinefraß zu fressen. Und es ist gut. Und ich danke Gott, dass der Bauer dem nichts zu essen gegeben hat. Das ist gut. Es ist gut, dass die Welt dir nichts gibt. Und es ist gut, dass die Welt dir nichts erlaubt. Es ist gut, dass die Welt dir noch alles, den letzten Rest dir wegnimmt. Da kannst du dich erst so richtig auf deinen Gott und auf deinen Vater im Himmel besinnen. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Gut, dass es ihm so schlecht ging. Sonst wäre er nie auf den Gedanken gekommen, nach Hause zu gehen. Sonst wäre er nie auf den Gedanken gekommen, in die Kirche zu gehen. Sonst wäre er weiter so ein billiger, primitiver Grashüpfer geblieben. Von einer Arbeitsstelle zur anderen. Doch wir sollen hier das Image Gottes haben. Und die negativen Mächte überwinden, wie Jesus sie überwunden hat. Und zu herrschen und zu besinnen, ich bin für was anderes bestimmt, als nur Schweine zu hüten und die Sauerei da. Gott will, dass du ein wunderschönes Leben lebst im Paradies und den Weg zum Paradies zurückfindest und dir denn das Paradies wieder schaffst mit Gottes Hilfe. Adam, schaff dir das Paradies draußen außerhalb vom Paradies. Dass du deinen Einfluss gebrauchst, deine Fähigkeit, deine Gedanken, deine Ideen und nicht nur deine Träume verträumst, sondern die Träume sind nichts anderes wie nur Etiketten, ist nichts anderes wie so Samen, das legst du jetzt in die Erde, diese Idee, die Gott dir gegeben hat, sollst ein Held Gottes werden und kein Grashüpfer. Empör, und das ist so wichtig, Gott sagt, du kriegst das Land, du kommst da rein und du wirst das Land erreichen und du wirst was schaffen. Aber ein paar Bedingungen, ein paar kleine Bedingungen, vier Stück habe ich hier an der Zahl. 4. Mose 14, Vers 9. Empör dich nicht gegen den Herrn. Empör dich nicht gegen den Herrn. Das ist ganz arg wichtig. Dein Schicksal ist da. Die Situation ist verfahren. Der Karren sitzt irgendwo in der Sackgasse und kommt nicht mehr weiter. Empör dich nicht gegen den Herrn und sag, oh Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du so und so gefügt? Das geschieht mir recht. Hätte ich besser aufpassen sollen, hätte ich den Herrn fragen sollen, bevor ich von zu Hause wegfahre. Und dann wäre ich nicht in dieser Sackgasse gelandet. Dann heißt es, fürchte dich nicht vor dem Volk in diesem Land. Das ist das Zweite. Also empör dich nicht gegen den Herrn und dann fürchte dich nicht vor diesem Volk in diesem Land. Du sollst keine Angst haben. Und es liegt an mir, ob ich mich fürchte oder nicht. Angst ist meine Privatsache. Und deshalb sagt der Herr, fürchte dich nicht. Der Herr kann sich nicht für dich nicht fürchten. Das musst du selber machen. Und es gibt Dinge, die nur du tun kannst und sonst niemand. Also, der Herr sagt, hab keine Angst vor diesem Volk dort in diesem Land. Das sind alles schon Feiglinge sowieso, denn ihr Schatten ist gewichen. Sie sollen dir dein Brot werden. Du sollst aus deinen Problemen Projekte machen, Bruder, Schwester. Die sollen dein Brot werden. Die sollen deine Speise werden. Und dann wieder noch, fürchte dich nicht. Also zweimal wird es in diesen Versen gesagt, fürchte dich nicht. Es liegt also an dir, ob du ein festes Herz hast oder nicht, ob du es angreifst und angehst und so weiter. Gott hat es dir befohlen, sei furchtlos und unerschrocken und zweifle nicht an Gottes Treue, Gottes Zusagen, bleib also fest. Fürchte dich nicht, es liegt an dir. Also nimm dein Schicksal in der Hand, furchtlos. Komm ich um, ist okay, aber dann stehe ich drüben auf wieder. Fürchte dich nicht. Die meisten Probleme kommen in deinem Leben aus Angst. Ich kann nicht. Und jemand redet noch dir das ein, du bist ein Grashüpfer. Du hast deinen Gott und er ist stark genug. Der Herr ist dein Schutz. Und mit deinem Gott springst du dir die Mauern. Also auch als Grashüpfer Nimmst großen Anlauf und schaffst es. Und dann beschwichtigt der Kaleb die verzweifelten Israeliten. Wir können es nicht, wir können es nicht, wir können es nicht. Und die konnten es auch nicht und die sind auch nicht reingekommen. Aber Kaleb sagt, wir können es. Du siehst, in ihm war ein anderer Geist, in Josef war ein anderer Geist. Du musst einen anderen Geist haben. Du musst sagen, yes, we can. Ja, wir können es. Und was sagt Josua und Kaleb? 4. Mose 13, 30. Lasst uns hinaufziehen und ihn ins Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Wovon du nicht überzeugt bist, das wirst du auch nicht erreichen. Lasst uns hinaufziehen, ich gehe mit, wer geht mit, wer marschiert mit? Nein, wir bleiben zu Hause, ich bin so müde. Ja, Rheumatismus, Hexenschuss, kannst nicht. Du sollst deinem Gott was zutrauen, wir können es. Dämonen und Teufel haben keine Macht. Sie haben keine Überlebenschance. Warum spielst du noch mit diesen Kerlen da? Und ich verschwendest deine wertvolle Zeit mit ihnen. Wenn du dich aufmachst, das ist das Signal für Gottes Handeln. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Dein Aufbruch ist Gottes Marschbefehl. Wenn du dich aufmachst, auf irgendetwas zugehst, egal was es ist, geh auf dein Problem zu. Und du wirst sehen, das Eis wird gebrochen. Wenn du dich aufmachst, beginnt Gott zu handeln. Hör auf zu schweigen. Fang an, Gott zu preisen, so wie unsere Schwester hier. Krebs, rutsch mit dem Puckel runter. Fertig. Warum denn mit dem Krebs groß diskutieren? Was ist Krebs? Das ist nur so ein Geschwulst, sich verselbstständigt. Der soll verhungern und austrocknen. Dein Handeln bricht Gottes Schweigen. Du hast dein Schicksal in der Hand. Wir können's, hat Kaleb gesagt. Du bringst den Stein ins Rollen, nicht Gott. Du löst eine Lawine aus, nicht Gott. Gott sorgt nachher, dass genug Schutt runtergeht. Aber du musst diesen ersten Schritt tun. Und der erste Schritt ist wichtig, egal ob du um die Ecke zum Briefkasten gehst oder für die Reise nach China. Der erste Schritt ist immer der wichtigste Schritt. Und von dem Schritt hält der Teufel dich am allermeisten ab. Nein, das kannst du nicht. Schick jemand anders. Du kannst, wenn du dir was zutraust. Du musst dein Schicksal in deine Hand nehmen. Du musst nur aufstehen und du bist gesund. Guck mal, der Herr Jesus hat niemand geheilt. Lies die Evangelie, Jesus hat niemand geheilt. Weißt du, wie er die Kranke geheilt hat? Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das waren seine Heilungspraktiken, seine Heilungsmethode. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann geht der Kerl nach Hause. Was ist mit dir passiert? Ich bin geheilt worden. Nimm dein Bett und geh nach Hause. So was Verrücktes, warum ist mir das früher nicht eingefallen? Der hat früher niemand gesagt. Aber hier der Befehl Gottes, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann kommt nach Hause und dann fragt die Frau, was ist das? Das ist mein Bett. Jetzt trage ich das Bett, was es mich früher getragen hat. Nimm dein Bett und geh nach Hause. So heilt Jesus. Er betet mit den Leuten nicht. Ihr habt nirgendwo gelesen und geschaut in der Bibel, dass er groß gebetet hat. Oh, im Namen des Vaters, des allmächtigen Gottes, heilig dich. Nix. Nur gesagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. So gehen die Geheilten durch die Lande. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Leuchte dir was auf. Siehst du, was du tun musst? Du musst nicht dich mit der Krankheit rumschlagen und es zusammenklopfen im Namen Gottes. Nimm das Ding nach Hause und trag es heim. Also wenn ich die Heiligen sehe, die Jesus geheilt hat, massenweise, und immer wieder das Gleiche, die Frau, die in ihrem Geist sie vorgestellt hat, wenn ich nur könnte, die kann's. Die war nur zu blöd und zu feige. Die hat zu viel Respekt vor den Juden gehabt. Der hat gesagt, weg mit euch beiden da. Da denkst du, freilich. Aber weißt du, was sie dann gemacht hat? Der hat sich auf alle vier gebückt und ist, wenn ich könnte den Saum seines Kleides berühren. Die konnte es, aber der hat sich nicht zugetraut. Du musst anfangen, dir was zuzutrauen. Bei Gott brauchst du Vertrauen und zwar zu dir selbst zuerst einmal, bevor du zu Gott Vertrauen hast. Gott kann nichts vorher tun, solange du nicht glaubst. Steh auf. Aber Herr, das habe ich noch nie gemacht. Ich liege schon 38 Jahre hier. Ich nicht. Aber der Kerl da hinten, der liegt schon 38 Jahre. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Oder zum Lazarus, diesem stinkenden Kerl da in der Gruft. Lazarus, komm raus. Und er hat nicht einmal hingeguckt. Der Herr Jesus hat seinem Vater gedankt: Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und du sollst eines wissen, dass Gott dich, nicht nur den Herrn Jesus, du bist ja sein Kind, sein Nachfolger, wie viel ihn aufnahmen, dir eine Gabe macht, Kinder Gottes zu werden, dass er dich alle Zeit hört. Und du solltest nur danken, deinen Mund aufmachen zum Dankeschön. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Lazarus, komm raus. Und dann wirst du sehen, du musst zu deinem Berg, zu deinem Problem sprechen und nicht beten, oh lieber Gott, hol diesen Berg weg, das ist so schwer, so ein Himmelei. Nein, Mount Everest ist das. Himmelei ist ein Gebirge. Aber das reicht auch schon. Herr, hol doch diese Berge weg. Wenn dieser Berg nur weg wäre. Sprich zu deinem Berg. Wann hast du zum letzten Mal zu deinem Problem geredet? Denk drüber nach. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Das Bett ist dein Schicksal. Das bindet dich, das knechtet dich, das versklavt dich, das ruiniert dich, das macht dich fix und fertig. Und sagt diesem Bett, ich will dich nicht mehr länger tragen. Ich habe keine Geduld mit dir. Schmeiß es zum Fenster raus. Ist besser aufgehoben. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Gebrauche deine Autorität, die du hast. Die meisten gebrauchen nicht. Du solltest die CD anhören von diesen Tagen, was ich gehalten habe. Gebrauch deine Autorität. Hör auf, dich zu fürchten. Weißt du, oh, was passiert, wenn nichts passiert? Naja, wenn nichts passiert. Was, wenn die nicht wollen? Was, wenn die Tür nicht aufgeht? Was, wenn Widerstand gibt? Was, wenn die Mittel nicht reichen? Was, wenn Dornen und Disteln und Unkraut und wächst? Was passiert, wenn der Pharao mir nicht glaubt und mir vertraut, mich auslacht oder mich rausschmeißt? Was soll's? Weißt du, wenn du von Gott überzeugt bist, dann rennst du. Dann tust du es. Wenn du von Gott erfüllt bist, deshalb ist es so wichtig, begrenze deinen Gott nicht. In Psalm 78, Vers 41 heißt es, die Israeliten, sie begrenzen permanent Gott. Warum hat er mich da rausgeführt? Gott hat dich rausgeführt, damit du seine Wunder siehst, damit du seine Herrlichkeit erlebst, damit du seine Größe kennenlernst. Mit meinem Gott komme ich durch die Wüste Sinai durch. Trau Gott was zu in deinem Leben. Und dann wirst du schön alt und grau und lebenssatt, nicht lebensmüde. Weißt du, unternimm was für Gott. Das ist das Geheimnis, was ich dir weitergebe. Unternimm was für Gott und du wirst sehen, was dann passiert. Steh auf! Hast du Gott schon im Rollstuhl gesehen? Kannst du Gott im Rollstuhl vorstellen, an Krücken vorstellen? Kannst du Gott vorstellen mit Hörapparaten und großen Brillen? Nein. Gott ist gesund. Stell dir, steh auf und werde so wie Gott. Ich sage aber, es ist nicht möglich. Begrenze deinen Gott nicht. Ich lese in Josua Kapitel 10, wir haben ja auf der Freizeit von den Gibeonitern gehört. Die Gibeonitern, die waren gerade um die Ecke, haben große Probleme mit den Israeliten gemacht, aber ich bin nicht bei den Gibeonitern. Aber bei Gibeon ist die Sache passiert. Und du siehst, du lässt dich viel zu viel auf die Gibeoniter ein, die daneben wohnen, und du begreifst nicht, was in dir wirklich drinsteckt. In Josua Kapitel 10, da steht Josua und er hat im Kampf bei Gibeon, und da sagt er, Sonne, steh still! Das war bei Gibeon. Sonne, steh still! Und dann lässt er sich von ein paar Deppen da um die Ecke, die so verkommen, mit trockenem Brot und zerrissenen Schläuchen kommen und durchlaufenden Schuhen kommen, lassen sich da reinlegen. Josua hat so viel Power, so viel Kraft gehabt. Sonne, steh still, ich bin noch nicht fertig hier. Ich bin noch nicht fertig. Und dann lässt er sich da von solchen Quatschköpfen sich da lahmlegen und behindern. Du hast Autorität und gebrauche die Autorität, die du hast. Und musst vorstellen, Sonne, steh still. Das kann kein sterblicher Mensch. Hast du schon mal probiert, die Sonne aufzuhalten? Du kannst nicht einmal einen Nebel aufhalten, nicht mal eine Wolke aufhalten. Sonne, steh still. Und dieser sterbliche Mensch, Josua, hält die Sonne auf und er sagt, ich muss die Arbeit noch erledigen zu Gibeon. Und dann lässt er sich von so ein paar Gibeoniter sich lahmlegen. Kinder Gottes, wir müssen unsere Autorität gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Und Sonne aufzuhalten, du, das ist schon ein Kunststück. Unglaubliches, Unwahrscheinliches. Deine Gebete bewirken Wunder. Wir haben unserem Baby da geweint, geweiht von den Geschwistern. Elia, so ein schöner Name. Elia war ein Mensch wie du und ich. Ist auch so ein Baby. Guck mal, es ist angefangen wie ein ganz kleines Baby. Aber dieser Elia betete, er soll nicht regnen, bis dass ich's wieder sage. Muss sehen, was das für Sonne aufhalten oder hier nicht regnen zu lassen. Das sind Mächte. Das ist Macht, das ist Vollmacht. Wer das kann, und wenn das einer mal kann, dann kann er was. Und weißt du, was interessant ist beim Jakobus, was er da schreibt? Jakobus Kapitel 1, Vers 5 und 17 bis 18. Elia war ein Mensch, so wie du und ich. Ein schwacher Mensch, gebrechlicher Mensch, ängstlicher Mensch, depressiver Mensch, melancholischer Mensch, der alles so zu Herzen gleich genommen hat, immer alles persönlich genommen hat. War ein Mensch, so wie du und ich. Und er sagte, es wird nicht regnen. Wo ist deine Autorität? Und wenn du sagst, handelt Gott. Aber wir haben es verlernt. Und in der Bibel heißt es in der Endzeit, wenn der Herr wiederkommt, es wird Menschen geben, der Herr wird eine Armee haben von Siegern und Überwindern. Und der Geist Elias wird wiederkommen. Ich bete darum, dass der Geist Elias wiederkommt. Wer einmal die Sonne und das Wetter beeinflusst hat, der kann auch sein Schicksal beeinflussen. Der muss sich nur nicht manipulieren lassen von ein paar Quatschköpfen, von diesen Gebionitern um die Ecke. Und sich versklaven lassen, sich um den Finger wickeln lassen. Und wir sind viel zu viel um den Finger gewickelt worden von unseren Nachbarn, von unseren Mitmenschen. Lies diese Geschichte von den Gebionitern. Wir lassen uns viel zu viel beeinflussen, unsere Gesundheit. Der Herr Doktor hat gesagt, ich habe Krebs. Schmalz hast du und kein Krebs. Und wenn du genau nachguckst, ein Krebs ist nichts anderes wie Schmalz. Und es kann gut, wenn die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Gottes über dein Leben kommt, dann bist du in der Bestrahlung Gottes und das schmilzt. Ich übertreib's nicht, ich weiß, wovon ich spreche. Deine Finanzen, wenn du Sonne und Mond mal und das Wetter beeinflussen kannst, kannst du deine Finanzen beeinflussen. Du musst dich nur nicht von diesen Gebioniten um die Ecke dich wickeln lassen und ein Menschenknecht werden. Du kannst deine Umwelt beeinflussen, deine Umgebung. Nimm dein Schicksal in deine Hand. Josua und Elia, sie waren ganz gewöhnliche Menschen, aber Gott hingegeben, bei Gott bewährt, sie standen vor Gott. Und Josua hat ein Geheimnis gehabt, er hat das Wort Gottes Tag und Nacht alles gefressen, geschluckt und verarbeitet und nachgedacht und meditiert. Tag und Nacht, Josua 1, Vers 8, glaube ich, ist es. Tag und Nacht ließ er das Wort Gottes in sich wirken, ist so stark in Gott geworden. Elia in der Gegenwart Gottes nur auf den Herrn gewartet. Das ist das Geheimnis. Glaube oder Unglaube, du hast die Wahl. Die haben was gewagt. Stell dir mal vor, jetzt steht doch der Josua. Sonne, sei still. Und die Sonne, normalerweise, wenn die Sonne mal am Horizont steht, ich weiß nicht, was da war, auf jeden Fall, da muss das so ein Phänomen, so ein Wunder gewesen sein. Weißt du, normalerweise die Sonne 8 Minuten, das ist alles, Sonnenfinsternis und sowas. Aber hier in Gibeon, 3 volle ganze Stunden stand die Sonne still. Und das ist, du sagst ja, das sind 2 Ausnahmen. Wir haben beim Hiskia auch. Der Hiskia sagt, ich möchte, dass die Uhr so und so viele Stunden zurückgeht. Die Sonnenuhr. Du kannst, wenn du willst und wenn du glaubst, die Uhr deines Lebens zurückdrehen. Und du kannst noch so jung werden wie ein Adler. Halleluja. Ja, das kann man jubilieren. Und du kannst genauso stark sein, dieser Kaleb, so stark wie ich damals war, als ich in Kadesh Barnea stand. Du hast die Autorität. Du musst sie nur gebrauchen. Die blutflüssige Frau, wenn ich nur könnte. Das ist immer so diese teuflische Ausrede, wenn ich nur könnte, du kannst. Meistens ist, du hast Angst nur davor. Fürchte dich nicht. Du sollst dich von diesem Schweinetrock befreien. Du sollst dich von deinen Problemen befreien. Du sollst was in Bewegung bringen. Und weißt du, was dazu nötig ist? Dein Stolz zu überwinden. Also was passiert, wenn ich wieder nach Hause komme? Ohne deine Überwindung, die innere Überwindung in dir, wirst du es nicht schaffen. Durch den Glauben haben sie Löwenrachen verstopft. Hebräer 11, kannst nachlesen. Durch den Glauben haben sie Reiche bezwungen. Durch den Glauben haben sie die Feuerskraft ausgelöscht. Dein Glaube in Aktion löst diese Dinge aus. Nicht deine Religion, nicht deine Philosophie, nicht deine Theorie, nicht deine Ansicht, sondern der Glaube an den lebendigen Gott. Mein Gott kann was. Dem traue ich was zu. Echter Glaube bewirkt etwas, stellt die Welt auf den Kopf, macht aus Wasser Wein. Der tut was. Wer glaubt, der tut was. Wovor sich andere drücken, was andere sich nicht zutrauen. Der tut das, was Gott ihm zeigt, zu tun, was er innen drin weiß, ganz genau, ich muss. Da muss ich durch, egal was es ist. Da muss ich durch. Und er tut auch manchmal umsonst, vielleicht füllt die Krüge mit Wasser. Wahrer Glaube realisiert die Träume und die Visionen, die in einem drinstecken. Die bringt ans Licht den Willen Gottes. Wahrer Glaube verändert das Leben. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Fang an, richtig an Gott zu glauben. Nicht so religiös und so weiter. Und dann, was weiß ich, irgendwas runterleiern. So rauf, vorwärts, rückwärts, hinterrum und so weiter. Nein, fang an, richtig von Herzen zu glauben. So du mit dem Herzen glaubst. Nicht mit dem Kopf. Mein Blechkasten denkt immer was anders. Deiner auch. Weißt du, wir sind falsch programmiert hier oben. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, dein Verstand kannst mal eine Weile in Urlaub schicken, braucht Ferien. Schick nach Kalis, solltest mal dort in der Wüste wandern. Jeder, der sein Schicksal nicht in seine Hand nimmt, soll ich dir sagen, was da passiert? Möchtest du wissen, was da passiert? Jeder, der sein Schicksal nicht in seine Hand nimmt, lebt in einer offenen Sünde. Du bist kein Sünder, aber du bist ein heiliger Sünder. Der tut nichts, was sich gehört, der ist Gott ungehorsam. Der lebt in Selbsttäuschung und Selbstbetrug. Gott sagt, wenn du glaubst, bist du ein Täter. Glaube ohne Werke ist tot. Sei ein Täter des Wortes. Gott will, dass du herrschst, dass du Verantwortung übernimmst, und zwar über dein Leben zuerst mal. Dass du deine Aufgaben, die dir jetzt in den Weg gelegt werden, dass du tust, tu, was dir vor die Hand kommt. Dass du die Autorität gebrauchst, die Gott dir gegeben hat, in kleinen Stücken. Es ist Gottes Wille, dass du deine Vollmacht mehr und mehr gebrauchst und deine Vollmacht mehr und mehr wächst und deine Autorität mehr und mehr sich ausweitet. Wir betrügen uns selbst, und sich selbst zu betrügen, das ist das Schlimmste. Wenn wir nicht das tun, was Gott gesagt hat, wenn wir uns für geistlich halten und unser Leben nicht in die Hand nehmen und sagen, das macht alles der Herr, das macht alles der Herr, das macht alles der Herr. Nein, Gott sagt, nimm dein Schicksal in deine Hand, sorg für deine Durchbrüche. Stell dich auf die Beine, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Viele sind zu geistlichen Narren geworden. Sie hören Gottes Wort, betrachten sich im Spiegel des Wortes Gottes, aber wissen nicht mehr, wie sie ausgesehen haben. Sei Täter des Wortes, Jakobus 1, 22, und nicht nur Hörer allein, die sich selbst betrügen. Und nicht nur Hörer allein, die sich selbst betrügen. Sobald das Alte Testament oder Neue Testament irgendwo aufschlägst, da wird ganz klar und deutlich immer wieder gesagt, wende das an, was ich dir sage. Fürchte dich nicht, mach das. Täter des Wortes zu werden. Weißt du, aber Herr, aber das ist zu viel. Das bin ich überfordert. Ich kann das nicht. Doch, wenn der Kranke, der 38 Jahre gelegen ist, sein Bett nimmt und nach Hause trägt, wenn der das kann, kannst du zweimal nach 3 Wochen Krankenhausaufenthalt. Aber wir verlernen. Lieg mal 7 Wochen im Bett und du kannst nicht mal mehr laufen. Sei mit nicht nur zufrieden, ein Hörer des Wortes zu sein, sondern frag, was muss ich tun? Und sei nicht nur ein Beter, ein frommer Beter. Jesus hat die Frommen auf dem Kicker. Die stehen bei ihm auf der Abschussliste. In Matthäus 7, 21, 23 sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels kommen, sondern der, der den Willen meines Vaters tut. Herr, 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 was ist jetzt dran? Was muss ich jetzt tun? Nein, tu das, was der Heilige Geist dir schon längst gesagt hat vor 100 Jahren. Was in deinem Herzen ist, was der Geist dir schon offenbart hat, was er dir mit in der Wiege gelegt worden ist. Und er macht einen ganz deutlichen Unterschied zwischen denen, der tut und denen, der nicht tut. Matutis, schöner Name. Man tut's oder man tut's nicht. Man tut's oder man tut es nicht. Ein bisschen Spaß. Eine kleine Geschichte zum, nicht ganz Schluss, aber trotzdem zum Fastenschluss. Ein indisches Märchen wird erzählt in diesem Märchen. 3 Männer sind im Urwald und plötzlich kommt ein Tiger auf sie zu. Ein riesiges Biest. Und der erste Mann ruft und sagt, hör mal, wir sind dem Schicksal ausgeliefert. Wir können nichts gegen dieses Tier antun oder dieses Tier wird uns fressen. Wir sind ausgeliefert, wir sind ausgeliefert, wir sind ausgeliefert. Ein Mensch, der so reagiert, wir sind ausgeliefert, wir sind ausgeliefert, wir sind ausgeliefert, der ist ein Fatalist. Mein Schicksal ist unabänderlich. Der zweite Mann, Der sagt, meine Brüder, wir wollen jetzt gemeinsam Gott anrufen und beten. Vielleicht wird Gott uns barmherzig und gnädig sein und uns verschonen vor dem Tiger. Ich habe eine andere Geschichte von Afrika. Zwischendurch, bevor ich zum dritten Mann rübergehe. Weißt du, und dann sind sie in der Wüste verlaufen und beten, Herr, verschon doch, verschon mich vor diesem Löwen, begegnet ein Löwen in der Wildnis und der Löwe neigt sein Haupt. Und dann guck mal, sagt er, guck mal, der betet. Aber weißt du, was er gebetet hat? Vater, segne diese Speise. Viele Christen fangen an zu beten, zu flennen. Oh Herr, ich bin jetzt in eine Patsche und komme nicht mehr raus. So wie dieser zweite Mann, wir müssen beten, mehr beten. Das ist ein religiöser Mensch, der alles von Gott erwartet, aber seine Möglichkeiten nicht nützt. Und dann kommt der dritte. Der dritte sagt, ach, wozu hat Gott uns Verstand gegeben? Da ist ein Baum, nichts wie auf den Baum rauf. Und wir sind in Sicherheit. Lass uns schnell diesen Baum erklettern und wir sind vor einem Tiger in Sicherheit. Ein Mensch, der so denkt, solchen Menschen liebt Gott wirklich. Dazu hat uns Verstand gegeben. Lasst uns auf den Baum springen und uns dort retten. Gott gab uns Augen, um die Gefahr zu erkennen, Verstand, um uns der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Gab uns einen Gefährten, der uns noch mithilft, hinaufzusteigen auf den Baum. Und er gab uns Hände an dem Baum, an dem Ast, sich festzuhalten. Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Der Glaube soll in die Tat umgesetzt werden. John Wesley sagte einmal, tue immer das Beste, das du kannst. Verwende das beste Mittel, das du hast. Nütze alle deine Möglichkeiten an allen Orten, zu allen Zeiten, bei allen Menschen, solange du immer nur kannst. Das Optimale. Tu das. Das ist dein Vorrecht. Deine Taten retten dich. Deine Taten heilen dich. Deine Taten befreien dich. Deine Taten machen dich zum Menschen und verhelfen dir zu einem menschenwürdigen Leben. Nimm dein Schicksal in deine Hand. Und dann kannst du sagen, Vater, ich habe jetzt alles getan, was ich tun konnte, jetzt bist du dran. Dann kannst du Gott in Anspruch nehmen, aber zuerst einmal musst du deinen Teil tun. Und Gott fragt, mein Kind, hast du deinen Teil schon vollbracht? Nimm deine Probleme in deine Hand und mach sie zu Projekten, was es auch immer sein mag. Und hör nicht auf das ganze fromme religiöse Gequatsche. Paulus hat sich in den Kopf gesetzt, ich will nach Jerusalem. Hat Geld gesammelt, ich will den Geschwistern helfen, ich will noch einmal auf dem Tempelplatz predigen womöglich. Das hat er sich in den Kopf gesetzt. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommt ein Agabus, so spricht der Herr, lieber mein Bruder oder mein Kind Saulus, geh nicht nach Ägypten, nicht nach Jerusalem, Banden und Trübsal warten dich. Und dann zieht er schon seinen Gürtel aus und sagt, wem gehört dieser Gürtel? Und dann sagt er, diesen Gürtel und schwenkt er da in der Versammlung diesen Gürtel und sagt, mit diesem Gürtel wirst du gefangen geführt werden und so weiter, kommst in Gefangenschaft. Und was macht unser lieber Bruder Saulus? Schön, dass du das sagst. Schön, dass du das weißt. Und dann kommt die liebe Schwester, aber Bruder Saulus geht weg ins Gefängnis. Der kommt nicht mehr lebendig wieder. Und die Tränen und so weiter. Paulus hat sich nicht von den Tränen und nicht von den Prophetien der Leute aufhalten lassen, nach Jerusalem zu gehen. War ein Sturkopf natürlich. Ein Dickkopf. Aber er sagt, ich weiß, dass Banden und alles auf mich wartet, aber ich will nach Jerusalem gehen. Und er nahm sein Schicksal in seine Hand, als da nichts mehr lief, sagt er, hört mal, ich bin Römer. Und ich berufe mich auf Rom, auf den Kaiser. Er hat sich nicht den Juden ausgeliefert, hat sich nicht dem Schicksal ausgeliefert. Er hat seinen Verstand gebraucht, seine Abstammung gebraucht, seine Papiere gebraucht, alles, was er hatte und nicht hatte, hat er gebraucht. Und er nahm sein Schicksal. Und Paulus wäre nicht Paulus geworden, wenn er nicht sein Schicksal in seine Hand genommen hätte. Hör auf die ganzen Prophezeiungen und Weissagungen und Weibsagungen und Wahrsagungen und alles mögliche, was es gibt. Du musst wissen, wo es lang geht. Du musst wissen, was der Plan Gottes für dein Leben ist. Du musst wissen, was deine Berufung ist. Du musst wissen, wozu Gott dich erwählt hat. Und Gott hat eine ganz klare Erwählung für Saulus gehabt. Und er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und du und ich, wir sind auch auserwählte Werkzeuge. Und wir sollen unsere Berufung festmachen. Und dieser Saulus wusste ganz genau, ich muss vor Königen Zeugnis ablegen. Bis jetzt habe ich nur vor Statthalter Zeugnis abgelegt. So vor Gouverneure, Bürgermeister. Aber ich muss vor dem Kaiser von Rom mein Zeugnis ablegen. Und das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Vor Könige, Agrippa, Festus. Bisher habe ich nur noch so lauter Zweitklassige, Drittklassige gehabt. Aber jetzt will ich vor dem richtigen König stehen. Und ich muss den Juden, und ich bin ein auserwähltes Werkzeug, sogar den Juden in Jerusalem Zeugnis ablegen. Bis jetzt habe ich nur in den Synagogen gesprochen, aber noch nicht in Jerusalem. Du musst deine Berufung wissen. Solange du deine Berufung nicht weißt, kann der Teufel mit dir Fußball spielen. Dann unterhält er dich, anstatt dass du ihn unterhältst. Und du musst wissen, und nicht, weißt du, der Teufel, der möchte dich verschonen, so wie den Herrn Jesus. Das widerfahre dir nicht. Das widerfahre dir nicht. Wir möchten nie ans Kreuz. Wir möchten nie in die Löwengrube. Wir möchten nie in die Arena. Wir möchten nie mit wilden Tieren kämpfen. Wir möchten nie einen Schiffbruch erleiden. Und so weiter. Das alles kommt, Paulus, seine richtige Berufung kommt erst, nachdem er sagt, ich gehe, egal, weissagt, so viel ihr wollt, ich gehe trotzdem. Ah ja, Pfingstler, Charismatiker. Ich bin für Weissagung, ich bin für Prophetie, aber das muss geprüft werden. Ist das für mich verwendbar, brauchbar? Ist das meine Karriere? Ist meine Berufung? Ist es mein Weg? Oder will ich nur dem allem entgehen? Stell dich deinem Schicksal und nimm dein Schicksal fest in der Hand und sag, mit meinem Gott gehe ich. Und dann siehst du, Paulus übernimmt auch sogar auf dem Schiff die Kontrolle später. Leute, schmeißt alles raus. Zuerst mal esst alle, gibt Abendmahl den 276 Menschen, gibt er Abendmahl an Bord. Hält Gottesdienst und sagt, heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gewesen und hat mich gestärkt. Wir werden nicht, keiner von uns wird sterben, nicht einmal das Haar wird sich krümmen, das Schiff wird untergehen, ist okay, kein Problem. Aber jetzt macht, was ich sage. Lasst uns das Schiff mal erleichtern, alles mal essen. Wir werden das Schiff sowieso nicht mehr brauchen, alles den Fischen geben. Über Bord. Und dann gibt es diese Katastrophe und dann sagt er, tu nichts, wir sind alle noch da und wir sind alle gerettet, wir werden alle durchkommen, brauchst keine Angst haben. Du siehst, ab dem Moment, wo der Schiffbruch passiert, hat er das Kommando bis nach Pompeji. Bis nach Pompeji, bis dann dieser Gefangenentrupp übernommen wird, hat er die Kontrolle. Und dann nachher in Rom, der Kaiser gibt ihm so viel Freiheit, er kann so viele Leute empfangen, wie er will, denn der weiß ganz genau, der Kaiser ist nicht dumm. Der weiß, die Juden wollen ihn nur eins reinhauen, eins auswischen. Nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Das ist meine Botschaft. Und überlasse es niemand, keinem Bruder, keiner Schwester, keinem Pastor, keinem Evangelisten. Niemand. Du musst dein Leben leben und du musst dein Leben sterben. Und du musst eines Tages vor dem allmächtigen Gott treten. Und er wird dich fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und was wirst du ihm erzählen? Ja, ich habe dem geglaubt, den Agapus, ich habe den lieben Schwestern geglaubt in der Gemeinde und ich habe den ganzen Geflame danach gegeben und sage, nein, du sollst dem Herrn nachgeben und seinem Ratschluss für dein Leben und Gott hat einen Plan für dein Leben, auch heute Abend, heute Morgen. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass unser Schicksal in unsere Hand nehmen, lass uns unsere Hände zum Herrn erheben. Wir wollen noch zum Tisch des Herrn gehen und wir wollen das Abendmahl miteinander feiern. Gott ist so gut. Wir wollen das erleben, was Paulus erlebt hat auf dem Schiff. Und nachdem sie gegessen haben, waren sie alle gestärkt. Wir brauchen Wegzehrung. Und du hast noch einen weiten Weg. Bis zum Berg Gottes, bis zur Herrlichkeit Gottes, wir brauchen noch Wegzehrung. Und Abendmahl ist nichts anderes wie Wegzehrung. Jesus hat sich selbst verteilt, bevor er zum Vater ging. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich annehmen dürfen und dass wir mit dem Schicksal, was in unserem Leben auch immer sein mag, nicht hadern, warum, weshalb und wieso. Wir erleben das, wenn es dreifach kommt, wir wissen, wir haben es jetzt verdient und wir danken dir, Herr Jesus, dass unser Leben in dir geborgen und in dir verborgen ist. Und wenn dein Leben in Christus geborgen und verborgen ist, kannst du überall mit Christus hingehen und überall wirst du durchkommen, denn Christus ist überall durchgekommen bis jetzt. Er ist durch den Tod hindurchgegangen, er ist durch die Hölle hindurchgegangen, er ist durch alle Schwierigkeiten hindurchgegangen und der Herr lebt. Halleluja, der Herr lebt. Lass uns den Herrn preisen, der Herr lebt, Halleluja, der Herr lebt. Kannst du diesen Chorus, er lebt, er lebt, er lebt, mein Jesus, ja, er lebt. Wir singen es auswendig, brauchen wir keinen Text, es ist so einfach. Er lebt, er lebt.